Montagmorgen wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Jetzt der Stahlberg-Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Schön, dass Sie alle dabei sind, hier im Studio und zu Hause. Wir haben jede Menge vorbereitet. Und es beginnt mit einer Breaking News, wenn man so will. Denn der VfL Wolfsburg hat sich von seinem Trainer, von Niko Kovac, getrennt. Gerade bekannt gegeben worden. Man geht also getrennte Wege nach der langen Durststrecke und der Niederlage gestern. Hat man sich dazu entschlossen, sich zu trennen. Unser Reporter Niklas Löwendorf ist vor Ort in Wolfsburg, wird sich gleich melden und uns alles Neue sagen. Auch Marcel Schäfer wird sich zu Wort melden. Das also ein Thema in der Sendung. Aber wir schauen auch auf die, bei denen es sportlich viel besser läuft, zum Beispiel auf den VfB Stuttgart. Das war ja wieder mal ein tolles Spiel gestern, 3:0 auswärts gewonnen in Hoffenheim. Die Zielrichtung Champions League ist mittlerweile mehr als realistisch. Aber es gibt im Hintergrund schon auch ein bisschen Ärger, vor allem um die Besetzung des Aufsichtsrats. Klaus Vogt, der Präsident, ist nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender. Das hatte man den Fans ursprünglich mal versprochen, dass immer der Präsident des e.V. auch Aufsichtsratsvorsitzender ist. Jetzt sagen die Fans, ihr habt die Mitglieder verkauft und habt noch 2 Wochen Zeit, das zu korrigieren. Was da im Hintergrund los ist und was sportlich zu diskutieren ist beim VfB Stuttgart, machen wir hier in dieser Sendung im heutigen Stahlberg Doppelpass. Und wir schauen auf den FC Bayern München, auf eine gute Leistung gestern, auf einen deutlichen Sieg und auf einen Mann, einen jungen Mann, der immer besser in Form kommt. Jamal Musiala mit tollen Szenen gestern, Toren, Dribblings. Und natürlich macht das auch Hoffnung für die deutsche Fußballnationalmannschaft, denn er ist zentraler Bestandteil auch der Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann. Er hat ja seinen Kader unter der Woche bekannt gegeben für die beiden Länderspiele Frankreich, Niederlande. Und da sind viele Überraschungen dabei. Einige, vor allem die Dortmunder, haben da Enttäuschungen zu verkraften. Und wir sprechen darüber, ob das das richtige Signal ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und wir schauen auch auf Union Berlin. Die haben ja nach einem richtig schwachen Saisonstart, nach einer schwachen Hinserie, dann den Trainer gewechselt und haben sich jetzt so langsam stabilisiert. Es ist nicht so der ganz große Hurra-Fußball, aber zuletzt viel weniger Gegentore und die Abstiegsgefahr scheint gebannt. Ich freue mich auf den Geschäftsführer Sport von Union, von den Eisernen. Hier ist Oliver Runert. Schönen guten Morgen. Schön, dass du den Weg mal wieder zu uns hier nach München gefunden hast. Fällt es jetzt ein bisschen leichter, nachdem es besser läuft?
Naja, nach dem Sieg fällt es immer leichter zu kommen. Wenn man vorher wüsste, dass man gewinnt, würde man öfter kommen. Das ist sicherlich so.
Naja, du müsstest ja einfach wieder so spielen wie in der vergangenen Saison. Dann kannst du häufiger kommen. Wir haben einen nicht ganz unmaßgeblichen Spieler von euch, von Union, befragt. Zu dir, zu deiner Rolle, zu deiner Wichtigkeit für den Verein. Hören wir rein. Christopher Trimmel.
Olli hat einen sehr guten Humor. Ich glaube, jeder weiß, was er bis jetzt geleistet hat. Er hat ein irrsinniges Talent, eine Nase für Transfers. Fast alle Transfers bei Union sind zu 100% aufgegangen. Und das ist noch schon eine irrsinnige Qualität, die wir sehr schätzen. Und wir hoffen natürlich, dass er sehr, sehr lange bei uns bleibt.
Da setzt er doch gleich ein richtiges Thema für uns. So klar ist das ja nicht, wie lang du bei Union bleibst. Es gibt ja immer wieder auch Verbindungen, die geknüpft werden zu einer früheren Wirkungsstätte, zu Schalke 04. Kannst du uns versprechen, dass wir heute nach 2,5 Stunden aus der Sendung gehen und da mehr wissen?
Also ich kann zumindest versprechen, dass ich auch morgen noch an der alten Försterei arbeite. Das ist so,
okay.
Definitiv.
Okay, das ist also dann eher die Kurzfristplanung.
Nein, also nochmal, wir haben die ganzen Jahre nichts anders gemacht, als immer erstmal die Saison laufen lassen. Und bei uns ist es so, und das ist auch gute, gepflegte Tradition, dass wir uns dann hinsetzen, miteinander sprechen. Und weder der Verein noch ich haben irgendeinen Druck, weil alles wirklich gut läuft.
Okay, also wir freuen uns mit dir heute, viele Themen zu besprechen, auch rund um Union natürlich und Wir sind natürlich nicht zu zweit in dieser Sendung, sondern wir haben eine tolle Runde zusammen und freue mich sehr auf einen Mann, der sowohl bei Leverkusen, bei Bayern, bei dem VfB Stuttgart verantwortlich war. Mittlerweile ist er Spielerberater bei CA Stella. Der Europachef Michael Reschke ist hier. Schönen guten Morgen. Außerdem der freie Journalist Martin Quast. Martin, grüße dich. Schönen guten Morgen.
Gute.
Unser Sport1-Experte Alfred Draxler ist wieder hier. Grüße dich, Alfred. Und natürlich kein Doppelpass ohne ihn, ohne Stefan Effenberg. Schönen guten Morgen. Und gute Tradition ist ja natürlich bei uns hier, dass wir mit der Frage der Woche einsteigen. Und die hat Ruth Hofmann, und auch dich begrüße ich recht herzlich. Schön, dass du da bist, Ruth.
Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Und in der Frage der Woche befassen wir uns heute mit der Nationalmannschaft. Am Donnerstag hat der Bundestrainer Julian Nagelsmann ja sein Aufgebot für die kommenden Länderspiele bekannt gegeben. Und wie er das im Vorfeld auch angekündigt hatte, sind da einige Überraschungen dabei. Prominente Namen, die nicht mitfahren, und dafür diverse Neulinge. Also er setzt da weniger auf Verdienste und Erfahrung, hat zum Beispiel auf Hummels, Trapp, Goretzka verzichtet und hat 6 neue dafür dabei. Also der VfB Stuttgart ist ganz stark vertreten, von den Bayern der junge Alexander Pavlovic oder von Heidenheim Jan-Niklas Beste. Also da sind eben Junge dabei, die das Momentum gerade auf ihrer Seite haben und richtig stark performen, aber die vielleicht noch nicht die ganz große Turniererfahrung haben. Was halten Sie von diesem Aufgebot? Sagen Sie, Nagelsmann hat die richtigen Spieler nominiert, ja, es zählt wieder die Leistung im DFB, oder sagen Sie, nee, da sind zu viele Neue dabei, so kann das nicht klappen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Die Nummer kennen Sie, 01379011011, oder online mit abstimmen. Vielen Dank.
Dankeschön, Ruth. Bitte teilnehmen. Ist ja ein großes Thema, dieser Kader, dieser Umbruch bei Julian Nagelsmann. Aber ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt, es gab neue Entwicklungen. Niko Kovac ist nicht mehr Trainer des VfL Wolfsburg. Man hat sich entschieden, sich zu trennen. Und wir schalten direkt rüber nach Wolfsburg zu unserem Kollegen Niklas Löwendorf, den wir aus München mit einem freundlichen Applaus und einem schönen guten Morgen begrüßen.
Moin Moin aus Wolfsburg.
Niklas, unsere Informationen waren, man hatte eigentlich vor, mit Niko Kovac auf jeden Fall die Saison noch durchzuziehen und sich dann wahrscheinlich erst im Sommer zu trennen. Was hat jetzt dazu geführt, dass man am Ende doch gesagt hat, wir müssen uns jetzt schon trennen?
Ganz genau. Das deckt sich auch mit unseren Informationen. Der VfL Wolfsburg wollte unbedingt die Saison zu Ende bringen. Dieses ganz große Ziel Europa, was ja vor der Saison ausgegeben wurde, ja, davon hat man sich jetzt schon relativ früh verabschiedet. Der Blick geht jetzt eher nach unten, geht Richtung Abstiegskampf. Und aufgrund dieser Entwicklung, dass eben der VfL Wolfsburg jetzt nur noch 6 Punkte vor dem Relegationsplatz entfernt ist, hat man jetzt eben diese Entscheidung getroffen, damit man nicht eben noch mal ganz tief unten mit reinrutscht und ja, das Schlimmste verhindert, was im Zweifel eine Relegation wäre.
Wie ist denn dieses Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft gewesen in den letzten Wochen? Das war ja, ich habe es auch vorhin schon gesagt, eine ziemlich lange Serie der weitgehenden Erfolglosigkeit. Wie war das Binnenverhältnis?
Ja, also tatsächlich ist Niko Kovac jetzt kein Trainer gewesen, der bei ja, jedem hundertprozentig beliebt war. Aber ja, er hat einen ganz eigenen Art natürlich gehabt, eine Mannschaft zu trainieren, zu führen. Er ist auch mit dem einen oder anderen mal angeeckt. Aber ja, er hat viel Wert auf Disziplin gelegt. Und ja, am Ende hat es jetzt eben nicht funktioniert. Der Draht zwischen Mannschaft und ihm, der war, ist jetzt, daran ist es nicht gescheitert. Aber er hat eben diese Mannschaft am Ende auch nicht mehr hundertprozentig erreicht, um diesen Turnaround zu schaffen.
Ich will mal die Runde mit reinnehmen. Stefan, ist das aus deiner Sicht, nach allem, was du die letzten Wochen beobachtet hast, aber auch was wir nach dem Spiel gestern gehört haben, eine folgerichtige Entscheidung gewesen vom VfL und von Marcel Schäfer?
Ich glaube, normal im Fußballgeschäft. Das sind ja nun mal die Dinge, die dann passieren, wenn du schaffst, in 11 Spielen nicht ein Spiel zu gewinnen oder mal 2 hintereinander zu gewinnen. Mir tut das natürlich persönlich leid, weil ich Niko auch sehr schätze und sehr mag. Ich hoffe natürlich nach Frankfurt, nach Bayern München und jetzt Wolfsburg, dass er trotzdem noch mal in der Bundesliga aufschlagen wird. Aber die Trennung ist logisch und auch nachvollziehbar.
Ja. Oliver, es ist ja ein bisschen vergleichbar mit Urs Fischer, der natürlich eine andere Vorgeschichte hat. Aber da war es ja eigentlich auch so, man war mit ihm zufrieden bei euch. Und irgendwann ist es dann eine Niederlage zu viel. Wie war das aus der Rückschau und inwieweit ist das vergleichbar?
Ja, ich glaube noch ein bisschen anders, weil bei Urs Fischer war ja die Situation auch die, dass der Trainer selbst am Ende eher mit der Auffassung war, was Stefan Effenberg gerade sagt, zu sagen, wir sind jetzt irgendwo an einem Punkt angelangt, wo du dann auch als Trainer den Eindruck bekommst, ich kann machen, was ich will, es funktioniert nicht. Und beim VfL Wolfsburg ist es ja noch eine, angesichts der langen Zeit, wo jetzt keine Erfolge oder kein Sieg da war, sehr vergleichbar, aber die sind ja unglaublich gut gestartet. Und die hatten ja wirklich einen richtig guten Saisonstart. Und das Interessante ist ja, dass sie jetzt in einer Position sind, wo sie, das ist ja gerade gesagt worden, in einer Tabellenregion sind, die mit der Mannschaft und mit dem, was man sich als Verein erwartet, sicherlich nicht adäquat ist. Und deswegen ist es dann, glaube ich, folgerichtig.
Niklas, ich will dich nochmal abholen. Wirst du oder wird sich der Verein nochmal über diese Meldung, die man jetzt rausgegeben hat, äußern in den nächsten Stunden? Also haben wir noch eine Chance, deine Stimme zu hören?
Ganz genau. Ich bin mit Marcel Schäfer verabredet. Wir werden ihn gleich noch sprechen in einem Interview. Und dann wird er natürlich die ganzen Fragen beantworten müssen. Warum er so lange an Niko Kovac festgehalten hat, warum es am Ende nicht funktioniert hat und wer eben auch ein möglicher Nachfolgekandidat ist.
Also, sobald es soweit ist, meldest du dich wieder. Dann kriegen wir von euch da nochmal ein paar Informationen aus Wolfsburg. Für den Moment erstmal vielen Dank. Danke dir, Niklas.
Und Michael, du... Man kennt das ja im Fußball, dass sich so eine Dynamik entwickelt. Die kann sich positiv entwickeln oder eben auch, wie jetzt beim VfL Wolfsburg, eben so eine Negativspirale entwickeln. Ne?
Du hast dann irgendwann auch als Trainer gar nicht mehr die Überzeugung, wenn du so oft nicht gewonnen hast, musst du ja jedes Mal wieder neu vor die Mannschaft treten, musst einen Optimismus verbreiten, den du vielleicht innerlich gar nicht mehr so spürst. Und deshalb muss ich sagen, kann ich die Entscheidung nachvollziehen.
Wie ist es für Niko Kovac denn selbst? Ich meine, der hatte bei Bayern... Erfolg ist trotzdem dann rausgeflogen, bei Frankfurt sehr erfolgreich, in Monaco weniger. Jetzt in Wolfsburg eine eher unglückliche Station. Was heißt das für seine Karriere?
Ja, wie Stefan schon gesagt hat, das ist ja ein bisschen bergab gegangen mit Frankfurt Pokalsieger. Dann gab es Probleme in München, jetzt das Scheitern in Wolfsburg. Ich finde nur, dass die ganze Geschichte etwas Tragisches an sich hat, denn... Die Mannschaft hat ja gut gespielt und auch gestern in der ersten Halbzeit, ja. Das war ja eine gute Leistung.
Ja.
Man hat nicht gedacht, dass da irgendwie zwischen Trainer und Mannschaft in irgendeiner Weise es nicht mehr stimmt. Und das Tragische daran am Ende war dann, dass eine aus meiner Sicht Fehlentscheidung des Schiedsrichters diese Niederlage eingeleitet hat. Und das ist natürlich für den Trainer, der dann, dann packen muss, die Koffer packen muss, doppelt tragisch.
Ja. Wenn du es schon ansprichst, dann sollten wir uns das vielleicht auch mal anschauen, diese rote Karte gegen Wimmer. Und Stefan, da interessiert mich zunächst mal, du als Ex-Kicker, deine Haltung dazu. Schiedsrichter hat sehr schnell die rote Karte gezückt. Wir schauen mal drauf und fragen uns, ob das wirklich eine Notbremse, eine rotwürdige Notbremse war.
Also für mich war es keine rote Karte. Weil der Innenverteidiger von außen ja im vollen Speed kommt und diese Situation mit Sicherheit bereinigt hätte, hätte ihn gestellt. Also hier darf das Standbild auch nicht zählen, dass man sagt, der war noch 5-6 Meter weg. Das war für mich keine Notbremse und dementsprechend keine rote Karte, weil da noch ein oder zwei Spieler waren, die die Sache geklärt hätten.
Ja.
Und er lief ja auch nicht alleine auf zentral auf das Tor zu.
Von Oliver, daher. Du bist auch Schiedsrichter. Wie siehst du das?
Identisch. Also ich muss auch sagen, das ist eine rote Karte, die sicherlich für das Spiel und für die Sportart einfach einfach nicht gut ist. Ja, der Schiedsrichter hat die Wahrnehmung sicherlich, dass es anders ist. Deswegen hat er es entschieden. Aber man sieht ja auch, er kommt von außen. Lacroix ist auf der inneren Bahn. Und also klar, also die gelbe Karte wäre hier angemessen gewesen, klar. Und ich glaube, im Nachhinein sieht das der Schiedsrichter nicht mal anders. Mhm. Er hätte sich sicherlich heute anders entschieden als gestern.
Junger Schiedsrichter, 7 Spiele die Saison, schon 5-mal rot gezückt. Aber Felix Brüch, einer der erfahrensten, war ja eigentlich sein Backup beim VAR in Köln.
Also diese Kombination Timo Gerrach und Felix Brüch ist ja von allem etwas dabei. Und der Timo Gerrach hat sich ja auch gestern dann gestellt und auch dazu noch ein Interview gegeben. Aus seiner Wahrnehmung, wenn so etwas passiert, kann ich das im ersten Moment verstehen, wenn er denkt, hier ist eine klare Torchance vereitelt worden. unmittelbar vor dem Strafraum, das ist für ihn rot. Das geht so unfassbar schnell. Wenn er der Meinung in der Sekunde ist, dann muss er das entscheiden. Und jetzt kommt genau diese Krux, warum es ganz oft zu Diskussionen kommt. Dann sitzt jemand in Köln, der ganz viel Erfahrung hat, in dem Fall Felix Brüch, und der sagt aber, du liegst hier nicht komplett falsch. Also es ist keine klare, offensichtliche Fehlentscheidung. Und schon haben wir dieses Problem. Mhm. Deswegen geht er da gar nicht rein. Er unterstützt praktisch den Schiedsrichter, indem er ihm sagt, ja, so wie du es siehst, kann man es sehen. Und er sagt ihm nicht, das ist falsch. Und deshalb ist er bei dieser Entscheidung geblieben. Es ist natürlich maximal brutal, dass daraus das 1-1 fällt, dass daraus dieser ganze Rattenschwanz entsteht, der letztlich bis hin zu einer Trainerentlassung führt. Das will dieser Schiedsrichter, in dem Fall Timo Gerach, überhaupt nicht. Aber das ist halt brutal. Also ich wollte nicht in seine Haut stecken, sowas in so einer Sekunde entscheiden zu müssen.
Aber wenn die Formulierung heißt, du liest nicht komplett falsch, dann ist es doch genau der Anlass, dass ich mal rausgehe und mir das nochmal anschaue.
Das hat er in dem Fall nicht gemacht.
Das kann man ja auch zurücknehmen, so der falsche.
Das hat er in dem Fall nicht gemacht, weil er sich halt auch auf die riesengroße Expertise eines mehrfachen Weltschiedsrichters verlässt, und das ist in dem Fall Felix Brüch. Also diese Form der Kommunikation wird immer wieder dazu führen, dass es zu Problemen gibt und dass wir was zu diskutieren haben.
Aber die Frage ist ja, wie kommt man zu der Einschätzung, dass das nicht komplett falsch ist, weil für mich sieht das auch so aus, Lacroix ist ja da, da ist noch ein anderer Spieler dabei, der ist jetzt, also deswegen, klar, kann er zum Torabschluss kommen, aber würdest du dir nicht auch wünschen, dass man dann aus Köln auf jeden Fall sagt, Moment, wir gucken uns das nochmal an, du guckst dir das auch selber nochmal an?
Ja, aber dann hast du ja mit dem besten Schiedsrichter, den wir haben, mit Felix Brüch unten, der eben sagt, du liegst nicht komplett falsch. Also ich finde schon, dass die Schiedsrichter eine klare Entscheidung treffen müssen. Ja. Und hier hätte Felix Brüch entweder sagen müssen, es ist rot oder es ist kein rot. Aber er kann dem Schiedsrichter oben denn nicht sagen.
Ja, aber da er dann nicht eingreift, sagt er doch, es ist rot irgendwie, oder?
Ja, aber das ist ja die falsche Entscheidung. Und ich hoffe, dass Felix, und so haben wir ihn ja auch oft hier auch in der Sendung kennengelernt, dass er vielleicht auch irgendwann mal hingeht und sagt, die Entscheidung war auch falsch von mir.
Also wo es auf gar keinen Fall hinkommen darf, und ich glaube, das sieht jeder, auch jeder Vereinsvertreter, auch jeder Ex-Profi sieht das definitiv so, dass die Schiedsrichter jetzt gerade, das ist ja ein Paradebeispiel jetzt dafür, bevor ich mich jetzt hier komplett festlege, überlasse ich es lieber Köln. Wenn wir das haben, dann haben wir genau diese Diskussion.
Aber das hat er ja nicht gemacht, er hat ja sofort gezogen.
Genau, und deswegen finde ich das gut, dass es eine klare Entscheidung getroffen wird. Und wer klare Entscheidungen trifft, jetzt zahle ich auch, macht halt Fehler. Aber das ist nun mal in der Sache so. Es ist mir lieber so, als wenn ein Schiedsrichter sagt, entscheidet ihr es in Köln, dann haben wir nur noch Diskussion.
Um das war eigentlich ein gutes Schlusswort, aber um das trotzdem abzuschließen, nur die... Auch wenn wir das jetzt ein bisschen verknüpfen, dass das unglücklich war, dadurch ist das Spiel gekippt, dadurch hat letztlich dann Wolfsburg das am Ende verloren. Die Entscheidung, sich von Kovac zu trennen, die ist ja sicherlich nicht auf dieses eine Spiel jetzt bezogen gewesen, oder?
Haben wir ja gesagt, die Quote der letzten Wochen war natürlich extrem unglücklich für Nico, den ich im Übrigen auch schätze, genauso wie Stefan. Du musst wirklich diese Kraft, die du ausstrahlst, vor einer Mannschaft zu stehen, die geht irgendwann verloren. Das ist ja auch das, was im Prinzip bei Urs Fischer wahrscheinlich passiert ist, bei Union Berlin, den ich übrigens als Marcel Schäfer jetzt zumindest mal in Betracht ziehen würde, den anzurufen, ja, als möglichen Nachfolger. Das nur mal by the way. Ja. Aber für Nico,
ist der bei euch in der Agentur?
Nee, ist nicht bei uns in der Agentur. Ich schätze den aber sehr und ich glaube, bin ich nicht der Einzige hier in der Runde.
Nee, ganz bestimmt. Also Oliver Runert hat das ja immer wieder gesagt, dass er ihn sehr geschätzt hat und immer noch schätzt. Also, 11 Spiele ohne Sieg war zu viel. Das war zu viel, um diese Beziehung weiter zu leben. Deswegen hat man sich jetzt getrennt. Wir kommen später zum Thema Wolfsburg nochmal zurück. Aber gucken jetzt in ganz andere Tabellenregionen. Schauen zum VfB Stuttgart. Da läuft es ja wie geschnitten Brot. Werfe ich auch gleich 3 Euro rein. Wieder ein überzeugender Sieg. Wieder 3 Punkte und dem Ziel Champions League noch mal etwas näher gekommen. Aber es gibt durchaus Nebengeräusche, die lauter werden und die auch noch stören könnten.
Mhm. Nichts zu hören, nichts zu sehen von möglichen Störgeräuschen. Der VfB schießt Hoffenheim ab und so der Fokus gerichtet auf die nächste Stuttgarter Machtdemonstration statt des internen Machtkampfes. Klaus Vogt sucht nach Schlusspfiff die Nähe zu den Fans, der noch Präsident auf Stimmenfang beim eigenen Anhang, denn das Vertrauen des Aufsichtsrats hat er bereits verloren. Klaus Vogt ist der Verlierer der Woche. Stattdessen wurde Tanja Gönner zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Ein Bruch des Versprechens bei der Ausgliederung aus dem Juni 2017, wonach der VfB-Präsident auch gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender bleiben soll. Also bestimmen die Minderheitsanteilseigner die Richtung. Denn Porsche wollte Vogt nicht mehr. Die PS kriegen die Mannen von Sebastian Hoeneß aber eindrucksvoll weiter auf den Rasen. Fürs Erste auch keine Fanproteste, sondern Glückseligkeit dank anhaltendem Champions-League-Kurs. Spieler und Fans eine feiernde Einheit, egal was hinter den Kulissen passiert. Ein scheinbar gefestigtes Konstrukt. Stuttgart spielt nächste Saison Königsklasse.
Widerspricht jemand? Nee, oder? Zu den Querelen im Hintergrund kommen wir gleich, aber bleiben zunächst mal bei dem aus Stuttgarter Sicht sehr erfreulichen Spiel, Stefan. Gucken uns die Tore an, das 1-0 von Milo, 16. Minute. Und auch wenn da vielleicht nicht jeder Pass so gewollt war, ist das natürlich großartig, sowas sich anzuschauen, wie da kombiniert und gespielt wird.
Genau, erstmal hier die individuelle Klasse von Führich. Der Ball war so nicht gewollt, aber sie haben direkt Lösungen. Und sie sind natürlich auch mit vielen Spielern in der Offensive, machen das dadurch auch dem Gegner schwer. Oder das Offensivspiel relativ einfach, perfekter Pass, der dann auch noch ankommt, durchgesteckt wird. Ich muss aber sagen, jetzt nehmen wir mal nicht immer die Torschützen raus, sondern das war das perfekte Spiel von VfB Stuttgart, finde ich, über 90 Minuten in dieser Saison. Ja.
Vor allem natürlich waren die ersten 45 Minuten super beeindruckend. 60% Ballbesitz, 15-2 Torschüsse. Wir hätten noch viel mehr Tore machen können. Das zweite fällt dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und ist dann Guirassy wieder. Stefan, auch da. Alle Eroberungen, Spiel schnell nach vorne.
Genau, und die Abstände. Also du musst immer auf die Abstände so ein bisschen gucken, dass sie auch in der Bewegung dann nach vorne bleiben, in diesen Abständen. Auch hier ein perfekter Pass von Undav. Also er ist nicht nur der Scorer, sondern auch der Vorbereiter. Und Guirassy der Vollstrecker. Aber nochmal, hier diese Abstände. Das bewegt sich alles auf 15, 17, 18 Meter von der Abwehr bis zum Sturm und gehen direkt mit in die Vorwärtsbewegung. Und das ist die Handschrift vom Sebastian Hoeneß, ganz klar.
Und was sie für einen Fußball spielen, also da gibt es nicht so viele Mannschaften in Deutschland, die so einen schönen Fußball spielen, oder?
Das ist fantastisch, ja. Geht einem das Fußballherz auf, wenn man das sieht. Ja. Ich habe gestern Morgen vor dem Spiel noch mit Sebastian Hoeneß und Fabian Wohlgemuth, die beide einen herausragenden Job machen, in Stuttgart telefoniert. Die waren verhalten optimistisch vor dem Spiel, aber was sie dann gezeigt haben, das ist ja Fußball vom anderen Stern, ja. Das war außergewöhnlich.
Und wenn man was kritisieren will, muss man auch nicht, aber wenn, dann vielleicht die Torausbeute hätte noch höher sein können. Dritte Tor fällt in der zweiten Hälfte, mal aus einem Standard, aber dann auch der Abschluss von Leveling. Also wenn es läuft, dann läuft's, oder wie würdest du sagen, Martin?
Ja, Jamie Leveling ist so ein Paradebeispiel, wie es beim VfB Stuttgart zugeht. Kam ja von Union, war ja bei euch, Olli, ne? Und hat sich unfassbar gut entwickelt beim VfB. Ist wirklich eine der tragenden Säulen. Die haben ja 15, 20 bald auf dem Platz geworden, hat sich stark verbessert. Auch das ist Sebastian Hoeneß geschuldet, der einfach die Jungs komplett alle erreicht, alle besser macht. Das ist also Jamie Leveling mit links. Großartig. Bei euch hättest du auch gern gesehen, dass er so performt. Jetzt wie in den letzten Wochen.
Ist er ja ein Linksfuß. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass er mit links schießt. Also von daher hat er das natürlich in dem Fall sehr gut gemacht, keine Frage. Allerdings ist es auch bei Jamie trotzdem so, dass er natürlich über die Bank kommt. Aber du hast es gerade richtig angesprochen, das ist gerade richtig angesprochen worden, der Trainer erreicht die Jungs alle. Und die Jungs, die reinkommen, sind auch noch entsprechend qualitativ gut und geben dann nochmal Gas. Das heißt, der VfB hat, da schließe ich mich an, gestern eigentlich ein wirklich fast fehlerfreies Spiel gemacht. Natürlich kann man dann sagen, sie können mehr Tore schießen, klar, aber sie gewinnen 3-0 in Hoffenheim. Also das war schon außergewöhnlich stark und Es ist gerade alles gesagt worden, der VfB ist sicherlich die Mannschaft der Saison, das muss man klar sagen.
Bei Union war es ja letzte Saison ähnlich. Also spielerisch nicht, aber was den Erfolg angeht. Ja? Also viel auch durch das Momentum, durch das Selbstbewusstsein und so weiter. Wie viel davon, von diesem Erfolg des VfB Stuttgart, ist denn darauf zurückzuführen, dass es einfach läuft, dass man gerade Rückenwind hat? Oder ist es dann doch die Qualität?
Natürlich ist es am Ende Qualität, aber was man auch sagen darf, und das ist ja auch mal was Schönes, ja, der VfB war im letzten Jahr in der Relegation zur zweiten Liga, hat die Relegation gewonnen und ist über die Relegation drin geblieben und ist in diesem Jahr eine Mannschaft, die sehr wahrscheinlich in die Champions League kommen wird. Und sie haben das Glück gehabt, dass sie mit den hochgelobten Sosa und Mavropanos zwei Leute verloren haben, die alle meinten, die hätten ihnen geholfen, haben sie aber anscheinend nicht und haben jetzt noch im Umfeld Leute dazu bekommen mit Trainer, mit Management, die das Ganze entsprechend großartig machen. Und ich glaube, das ist momentan der Erfolg dieses Clubs. Und es ist so einfach schön, sie spielen zu sehen und schließe mich dem an. Und es zeigt eben auch, dass eben in der Bundesliga solche Wege nochmal möglich sind. Und deswegen Kompliment an den VfB.
Und da kommen dann beeindruckende Zahlen zusammen, was den VfB Stuttgart angeht. Ruth Hofmann hat die.
Sehr gerne. Also das ist wirklich ein Phänomen, wenn wir gerade auch darauf blicken, was sie für eine Offensivpower haben. 60 Tore allein schon bislang in dieser Saison. In der letzten hatten sie komplett 45. Und dann haben wir Serhou Guirassy, der ja den Rekord von Mario Gomez aus der Saison 2008-09 jagt. Und da fehlen ihm nur noch zwei auf das komplette Saisongebot von Mario Gomez damals. Und Undav, ne, mit seinen 20 Scorerpunkten schon. Also da ist so viel mit dabei. Und dann generell, wenn man auf diese Vereinsrekorde blickt, wir haben jetzt nach 26 Spieltagen 56 Punkte, 18 Siege. Das ist schon mal Vereinsrekord. Und sie sind tatsächlich der beste Tabellendritte, den es jemals zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga-Geschichte gab. Diese erste Hälfte war eine echte Machtdemonstration. 15-2 Torschüsse, 60% Ballbesitz. Und sie sind jetzt seit 8 Bundesligaspielen ungeschlagen. Also ich glaube, dieses Großaufgebot in der Nationalmannschaft, das da vom VfB Stuttgart kommt, das ist absolut berechtigt. Denn die kommen alle mit einer Menge Schwung.
Allerdings, die haben richtig Schwung und wir sprechen gleich weiter über den VfB Stuttgart, aber eben über die Dinge, die eher so auf der politischen Ebene ablaufen. Aufsichtsrat, Investor, Porsche, der da Einfluss nimmt, die Diskrepanz zwischen Fans und der Vereinsführung, das ist natürlich ein Thema beim VfB. Offensichtlich scheint es die sportliche Leistung überhaupt nicht zu beeinträchtigen, aber wir sprechen gleich drüber und wir werden ganz spektakuläre Bilder sehen von der Refcam bei den Schiedsrichtern. Gucken Sie mal kurz rein.
Hey, komm mal zu mir, Stopp, ich mach das, okay. Komm mal zu mir. Hier, fasst ihn ins Gesicht.
Also das werden wir gleich besprechen. Der Mann, der die Kamera getragen hat, sitzt hier bei uns. Daniel Schlager hat gestern bei Union gepfiffen. Wird uns eine ganze Menge zu erzählen haben. Nach einer kurzen Pause bei uns hier im Stahlberg Doppelpass. Also bis gleich. Willkommen zurück. Das ist das Airport Hilton. Und unser Set hier. Beim Stahlberg Doppelpass, Hajo von Adeln und Band und unsere Runde heute. Und wir sind beim VfB Stuttgart, haben das sportlich abgefeiert. Aber es gibt im Hintergrund, ich habe das vorhin auch schon gesagt, doch ein bisschen Ärger. Aufsichtsrat hat sich was verändert. Klaus Vogt ist nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender. Und die Fans haben gestern in Hoffenheim dann dieses Transparente aufgehängt. Mitglieder verkauft und verraten. Ihr habt 2 Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren. Das ist die Ansage der Fans. Das heißt, nach der Länderspielpause, Heimspiel gegen Heidenheim, bis dahin möchten sie das korrigiert haben. Wie soll das korrigierbar sein?
Ja, zunächst mal, ich kenne die Stuttgarter Verhältnisse ja recht gut. Ich war Sportvorstand beim VfB.
Bis 2017 da hingekommen, nach der Ausgliederung,
genau. Der Profi. Hatte eine sehr intensive Zeit da und habe auch diese ganze Aufsichtsratgeschichte natürlich miterlebt. Und jetzt mal Folgendes. Wir haben in Stuttgart eigentlich 2 konkurrierende Unternehmen der Automobilbranche, nämlich Porsche und Mercedes, ja, die sich jetzt mal im Sinne des Clubs zusammenschließen. Die bereit sind, nicht Rendite getrieben, sondern wirklich als Investoren oder Sponsoren auch den Club zu unterstützen.
Und die dann vielleicht die eine oder andere Vorstellung haben, die im Vorfeld auch meines Wissens mit dem Aufsichtsrat, mit dem Vorstand besprochen worden sind, dass es eine Veränderung im Aufsichtsrat geben soll. Ja?
Auch und mit dem Präsidenten Klaus
Vogt? Mit dem Präsidenten Klaus Vogt abgesprochen, ja, meines Wissens. Und meine Informationen sind da recht gut. Und wenn jetzt im Nachhinein...
von ihm auch unterschrieben.
Von ihm unterschrieben und mit abgesegnet. Und wenn dann im Nachhinein jetzt auf einmal so ein Wandel stattfindet, dann Gesinnungswandel bei Vogt, dann ist das für meine Begriffe nicht ganz sauber. Ist schwer zu verstehen. Und jetzt müssen wir noch mal was sagen, wenn wir über Mitglieder sprechen. Der VfB Stuttgart hat fast 100.000 Mitglieder. Und bei so einer Jahreshauptversammlung stimmen am Ende des Tages sind das 1.500 oder 2.000, die da abstimmen, ja. Und die für ein Stimmungsbild sorgen. Ob die immer unbedingt auch für die gesamten 95.000 Mitglieder sprechen, da würde ich auch nochmal in Frage stellen. Und ich muss sagen, das, was ich jetzt mitbekomme, wie Alex Werle den Verein führt und versucht, alles zu binden, kann ich wirklich nur appellieren, auch an die Fans. Bitte sinnvoll zusammensetzen und schauen, dass ihr im Sinne dieses wunderbaren Clubs, der jetzt so eine fantastische Saison spielt, eine Lösung findet.
Und Alex Werle als Vorstandsvorsitzender hat ja mit seinen Vorstandskollegen auch eine Pressemeldung rausgegeben, wo man eigentlich appelliert, dass man sich gemeinsam hinsetzt, also mit auch Fanvertretern, mit den Sponsoren, mit den Gremien des Vereins, um da eine gemeinsame Linie für die Zukunft wieder hinzubringen. Trotzdem ist da jetzt der Keil schon drin zwischen aktiver Fanszene und dem Verein?
Ich befürchte ja, und die Pressemitteilung, dieses Statement des Vorstandes, also der drei Vorstandsmitglieder, das war auch total richtig und absolut auf den Punkt, nämlich jetzt sowas hier nicht gefährden, es sind nur noch 8, 9 Spiele, dass man dieses große Ziel gefährdet. Aber, und jetzt kommt das entscheidende Aber, wenn du vorher so ein Thema hattest, dass die Mitglieder das höchste Gremium sind, dass alles über die Mitglieder läuft, dass den Mitgliedern etwas versprochen wurde, das kannst du nicht schriftlich versprechen, aber es wurde mündlich 2017 und auch in den Jahren danach immer wieder den Mitgliedern versprochen, insbesondere auch der aktiven Fanszene, die Angst haben davor, dass der Einfluss von Investoren zu groß wird. Das steht ja hinter allem. 50+1 brauchen wir hier nicht auszuweiten. Wenn das so durch die Hintertür gefällt wird, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und dass die Krux an der Sache ist, Herr Werle und seine Kollegen haben das jetzt auf den Weg gebracht, weil vorher so viel durcheinander ging. Innerhalb von 3 Tagen, von 2 Tagen, kamen vorher schon 3 Pressemitteilungen. Also der Aufsichtsrat hat eine Pressemitteilung rausgesendet, dann der abgesägte Präsident, dann die Präsidiumsmitglieder, die von was anderem was wissen wollten. Und das ist so ein Hauen und Stechen geworden. Und ich glaube, diese Aussage gestern von der organisierten Fanszene in Stuttgart, wenn so eine Szene kommt, das waren ja erste Plakate übrigens auch gegen Union Berlin schon im Stadion, Meschke und Co., das ist der Herr von Porsche, in die Schranken weisen. Wenn das jetzt als zweites kommt, dann kann sich zu jeder zu 1000% verlassen, dass es ab dem nächsten Spiel, wenn sich da nichts ändert, riesige Probleme gibt. Das beantwortet die Frage, ja, ich glaube, beim VfB Stuttgart ist ein riesiger Keil drin, der für große Schwierigkeiten sorgen kann. Ich glaube aber nicht, dass die Mannschaft deshalb aus der Champions League da noch rausfällt.
Wie siehst du das, Alfred?
Ja, es kann ja nicht sein, der VfB spielt die Saison der letzten 20 Jahre und es gibt nur politische Probleme. Ich halte das für sehr gefährlich. Ich will das doch gar nicht werten, welche Hintergründe da sind. Aber die Kurve greift wieder in die Hoheit der Vereine ein. Das ist ein klassischer Machtkampf. Die Kurve möchte gerne mitsprechen, die Kurve möchte mitentscheiden. Und meine These ist ja, seitdem der Investoreneinstieg bei der DFL nicht geklappt hat, weil Tennisbälle auf den Rasen geworfen wurden, ist der Fußball erpressbar geworden. Und wenn du sagst, nächste Woche könnte das dann nochmal richtig hart werden, fliegen auch in Stuttgart vielleicht dann Tennisbälle. Und das kann es nicht sein. Der VfB ist auf dem Weg in die Königsklasse. Und ich finde, dass das alles jetzt eine Begleiterscheinung ist, die ich nicht gut finde.
Oliver ist so ein bisschen skeptisch, zumindest deute ich deinen Gesichtsausdruck so.
Ja, weil das würde ich sagen, an der Stelle kann ich nicht vollumfänglich teilen. Ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Muss man mal ganz klar sagen, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge für mich. Das eine mit dem Investoreneinstieg ist etwas, was, glaube ich, sehr breit besprochen worden ist und wo man auch sagen muss, man kann sich immer darüber unterhalten und darüber diskutieren, wie weit darf Protest gehen. Aber wichtig ist, und davon leben wir alle, das ist von den Zuschauern und Fans, die im Stadion sind. Und ich sag mal, das wollen wir nochmal klar festhalten, dass das Produkt Fußball dass das Produkt Fußball nicht nur von den paar Machern oder von der Industrie gemacht wird, sondern am Ende auch von den Menschen, die dort hingehen. Und ich sage mal, deswegen ist es für mich eine andere Ebene. Hier geht es um Mitglieder und hier geht es um die Wahrnehmung von Mitgliederrechten. Ich gebe da absolut recht, dass man aufpassen muss, wie groß ist der Einfluss von bestimmter Gruppen im Fußball. Das ist korrekt. Aber nochmal, eine vernünftige Regelung, die ja anscheinend getroffen worden ist, ich bin da nicht nah genug drin, ja, ist dann halt wichtig. Und es gibt eben auch noch EVs und es gibt halt andere Formen. Ja, und das muss man halt wissen heute bei den 18 Bundesligisten und insgesamt, dass es unterschiedliche Rechtsformen gibt und es ist halt komplizierter geworden. Das stimmt absolut. Aber grundsätzlich zu sagen, dass die Ultras oder die Fans insgesamt jetzt den Fußball erpressbar gemacht haben, das sehe ich nicht so.
Eins noch kurz, Martin. Es ist ja weiter so, dass auch im Aufsichtsrat nach wie vor der e.V., also der Verein VfB Stuttgart, die Stimmenmehrheit hat. Das hat sich nicht geändert. Ja, das muss man ja sagen. Es geht jetzt nur darum, ist der Präsident automatisch Aufsichtsratsvorsitzender? Das hat man jetzt in dem Fall geändert. Man kann es ja sowieso aktienrechtlich nicht vorschreiben, wen der Aufsichtsrat, weil der Aufsichtsrat wählt sich selbst, den Vorstand. Also nur das als Zusatzinfo, aber jetzt du.
Ja, es sind natürlich ganz so einfach und so nur diesen einen Satz oben drüber zu stellen, so und so ist das. So ist es auch nicht beim VfB. Da hängen so viele kleine Facetten noch unten dran. Das Ganze bekommt natürlich auch ein erhebliches Geschmäckle aus verschiedenerlei Sicht. Also der Präsident Klaus Vogt ist ein ganz klarer Mann der Ultras. Mhm. Der ist dort mit deren Stimmen auch in dieses Amt gehoben worden. Und das ist natürlich für alle irgendwie eine Niederlage. Wir haben es ja eben selbst gesehen. Vogt ist der geschwächte Mann. Es gibt aber auch, und das hat Herr Vogt selbst in seiner Pressemitteilung gesagt, beziehungsweise in diesem, als Porsche eingestiegen ist, gab es die klare Bemerkung von Porsche. Das hängt auch daran, dass wir hier einsteigen. Das wird verbunden mit dem Rücktritt von Herrn Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender. Mhm. Das als nächster Punkt. Und dann gibt es halt noch, und das ist halt dann schon ein richtiges Geschmäckle, dass die Macher, die Investoren ihm nahegelegt haben, aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen von diesem Amt zurückzutreten. Und das wird dann natürlich, das ist dann natürlich schon etwas, das auf Deutsch gesagt die Leute verarscht. Und dann kann ich jedes Mitglied verstehen, der sagt, sag mal, so geht's aber überhaupt nicht. Dass durch die Hintertür, wir werden hier bevormundet, da kann ich jedes Mitglied verstehen, das auf die Barrikaden geht, aber unter anderem aber, dann auch
aber,
die Fans.
Ich will noch mal drauf gehen auf den Herrn Vogt, den ich nicht kenne, ich kann das nicht beurteilen, aber wir haben gerade gesehen, wie er in der Kurve da bei den Ultras Autogramme
Katastrophe.
Schreibt und sich feiern lässt.
Ja, ja. Geht
mein
gar nicht.
Argument, und das widerspreche ich dir auch, mein Argument ja. ist eben, dass die Ultras oder die Kurve, sage ich mal, die aktive Fanszene bei zu vielen Vereinen schon viel zu viel Macht hat. Und es geht letztlich nur darum in Stuttgart, dass auch da die Macht manifestiert wird. Und wenn Porsche kommt, mit den Erfahrungen, wie mit Investoren teilweise umgegangen wird, dann verstehe ich doch, dass die auch gewisse Bedingungen haben. Und wenn du sagst Katastrophe, der Vogt, ich kenne ihn nicht.
Nee, ich sage nicht darüber, sondern über dieses Autogramme schreiben ja, vor allen
aber Kameras. Aber dann kann Porsche doch sagen, wir hätten gerne etwas Verlässlicheres da sitzen.
Aber man muss doch total seriöse Partner, Porsche und Mercedes.
Ja.
Diesen Frontenkrieg, der schadet dem Verein. Eben. Im Moment, wenn mal wir jetzt wieder, über einen Machtkampf sprechen, dann wird dem Verein geschadet und es wäre sicherlich im Interesse von allen. Und dann schätze ich auch den Alex Werle, dass der das mit aller Macht versuchen wird, einen runden Tisch zu bilden und irgendeine Lösung zu finden jetzt. Aber diese Dämonisierung jetzt von Porsche oder Daimler auch, die ist doch völlig unangebracht.
Es ist ja so, muss man ja auch realistisch sagen, Porsche ist eingestiegen, hat ein bisschen über 10% gekauft für 40 Millionen. Außerdem sind sie mit einer 100%igen Tochter der Stadionnamen-Sponsor und haben noch ein weiteres Sponsoring über 10 Jahre. Also insgesamt sprechen wir davon über die Zeit von einem Invest von 100 Millionen.
Ja, die wollen helfen,
das Club zu stabilisieren. Dass die natürlich auch in einer gewissen Weise sagen, wir schenken das nicht nur her, sondern wir haben da auch Vorstellungen, was wir damit machen wollen.
Zumal es ja auch noch dazu kommt, dass die jetzige Aufsichtsratsvorsitzende gesagt hat, das Ideal für diesen Verein wäre, wenn der Aufsichtsratsvorsitz jemand aus dem e.V. ist, also aus diesem Verein ein von den Mitgliedern gewählter. Also diese Frau Gönner spricht ja im Prinzip die gleiche Sprache wie die Fans. Und dann kommt der entscheidende Satz, der aber persönlich und fachlich dafür geeignet ist. Und das sehen Sie eben nicht in Herrn Vogt. Also da ist, das ist jetzt ein zwei Fronten aufeinandertreffen. Ich befürchte nur, dass die Fans mit dieser ganzen Theorie nichts anfangen werden, sondern in zwei Wochen da sich sehr laut ihre Meinung kundtun.
Und wenn ich sehe, wie Porsche dort eingestiegen ist und wie seriös sie auch eingestiegen sind, widerspreche ich dir. Ihr lebt ja nicht nur von den Zuschauern im Stadion. Ihr lebt genauso von Sponsoren und ihr lebt vor allen Dingen von denen, die ihre Abos im Fernsehgeschäft kaufen.
Ja, aber nochmal. Es gibt kein Ihr, sondern
du hast Wir gesagt.
Wir insgesamt im Fußball, absolut. Ja. Aber in der Bundesliga gibt es 18 verschiedene Clubs und alle haben unterschiedliche Rechtsformen oder viele davon. Mhm. Deswegen kann man kein Ihr grundsätzlich sagen. Was in Stuttgart ist, ist nicht bei Union Berlin. Und deswegen muss man halt vorsichtig sein und unterscheiden. Und ich kann die Situation in Stuttgart A nicht beurteilen, tue ich auch nicht, in Richtung Porsche. Ich sage nur, man muss vorsichtig sein, weil das Produkt Fußball lebt nicht nur davon, dass es Porsche und Mercedes gibt, sondern lebt davon, dass eben die Menschen hier hinkommen und sich in die Stadien bewegen. Klar. Und das wollen alle sehen.
Ja. Also das bleibt ein Thema auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was die Hintergründe sind beim VfB Stuttgart. Aber kommen jetzt zu einem anderen Thema, nämlich zur Schiedsrichterei. Und freuen uns sehr, dass Daniel Schlager bei uns ist heute, der gestern noch das Spiel von Union gepfiffen hat und jetzt zu uns hier in die Runde kommt. Daniel, grüße dich. Wo bist du? Komm mit dem Stuhl hier rein. Wo ist er? Da hinten. Ach, da. Komm, dann hole ich ihn da ab. Ich gucke mal nach dort. Nimm bitte Platz.
Das ist auch alles vollkommen richtig in dem Zusammenhang. Ultras sind gefährlich, das sage ich auch nicht anders. Aber nicht die Menschen an sich
als Mitglieder. Ihr diskutiert noch weiter hier, ihr zwei. Ist ja gut so. Ein Thema, was emotionalisiert. Daniel Schlager, wie gesagt, Schiedsrichter, war jetzt viel unterwegs in den letzten Wochen international und hast ein Experiment mitgemacht, nämlich die Refcam. Wir zeigen gleich Bilder davon. Erklär uns erstmal, was der Hintergrund ist. Warum habt ihr das gemacht? Warum wolltet ihr mal diese Perspektive auch ein bisschen uns und den Fernsehzuschauern und Fußballfans zeigen?
Da geht es einmal um das Thema Transparenz, dass man einfach auch mal sieht, wie der Schiedsrichter eigentlich eine Szene beurteilt, was er überhaupt sehen kann. Zum anderen ist natürlich auch so, dass wir selber oftmals nach dem Spiel uns fragen, warum haben wir jetzt eine Situation falsch bewertet? Mhm. Und es ist, glaube ich, es war unheimlich gut, das auch mal aus dieser Refcam dann nochmal im Nachgang zu sehen, um zu sehen, man konnte diese Situation vielleicht gar nicht sehen, weil in dem Moment ein Spieler vor die Linse gelaufen ist, vor den Zweikampf gelaufen ist. Also zum einen das Thema Transparenz, zum anderen aber auch das Thema, dass wir uns intern natürlich auch weiterentwickeln wollen, an uns arbeiten wollen, und da hilft die Refcam total.
Und das wollen wir uns gleich anschauen in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Und damit wir auch alle einen gleichen Stand haben, gucken wir uns das mal an. Die Refcam, das Experiment von Daniel Schlager beim Spiel, was war das, Wolfsburg gegen Frankfurt, richtig? Oder Frankfurt gegen Wolfsburg, so rum. Aber die Bilder sind sehr eindrucksvoll.
Komm mal zu mir.
Rasante Premiere für die Refcam. Näher dran sein kann man nicht. Das erste Tor des Spiels liegt voll im Sichtfeld des Schiedsrichters. Doch der Keller in Köln muss den Treffer checken.
Zeig mal mit dem letzten Kontakt nochmal, dass der frontal nicht ein Handspiel macht nach dem Kopfball. So, Deutsch, seid in Ruhe, wir checken nochmal, sind ein paar Sachen zu checken. Handspiel, ja, nein.
Wir checken noch, ob irgendwo ein Handspiel war, eventuell beim Kopf.
Wir müssen ein Handspiel checken, mal gucken, was passiert.
Seinen linken Arm hat er unten drunter, der Angreifer. Ne? Zeig mal nochmal ein Stück zurück. Ist das jetzt, mach mal weiter, das ist der, dass ich sehe, welche Hand das wirklich ist. Das ist die Verteidigerhand. Das ist die Frankfurt-Hand.
Die ist gut. Mach nochmal zurück.
Ich mach nochmal ein bisschen langsamer. Der hat auch ein Tape und der hat auch ein schwarzes Sleeve an. Das ist die Verteidigerhand.
Ja, ja. Weil der ist da unten. Genau. Abseits ist es nicht, der steht auf jeden Fall dahinter.
Abseits auch
nicht.
So, Deut 1, Check ist komplett, Handspiel ist vom Verteidiger. Alles gut, Tor ist korrekt. Okay.
Das nächste Tor erlebt Daniel Schlager im Vollsprint und mit 190 Puls. Stress total.
Tor ist bestätigt, 1-1.
Danke, danke. Ja, wieder alles auf Null. Ball, 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 Ball.
Reden, rennen, pfeifen und Kontakt mit dem VAR halten und manchmal alles gleichzeitig.
Deutsch 1, Tor ist korrekt, 2-2.
Nein, das ist gar nichts, das ist gar nichts, der lässt sich einfach nur hinfallen, komm hoch.
Deutsch 2, prima, danke. Macht's gut. Bis dann, danke, ciao, ciao.
Kompliment, siehst du wie, danke, beste Leistung diese Saison. Danke.
Ein perfektes Spiel für Daniel Schlager, denn der Schiedsrichter war kein Thema.
Anders als bei uns hier. 193 Puls habe ich da gesehen. Oh. Ehrlicherweise, wenn ich zuschaue, geht mein Puls auch hoch. Das ist vermittelt so eine Hektik-Atmosphäre. Also das ist schon irre, was ihr da in diesen 90 Minuten an Input, an akustischem und Gesprächen mit den Spielern und so weiter da alles leisten müsst. Wenn du es siehst, bist du verwundert, dass du das eigentlich richtig gut hinkriegst? Nein, ne?
Also für mich ist das ja nichts Neues. Ich finde es total wichtig, dass der Zuschauer jetzt auch mal sieht, was wir für Einflüsse haben. Nicht nur die körperliche Komponente mit Sprinten, mit sich versuchen, immer in die beste Position zu bringen, um einen Zweikampf richtig bewerten zu können, sondern auf der anderen Seite natürlich auch die Einflüsse von Spielern, von dem eigenen Team, von Assistenten, vom Videoassistent, das man verarbeiten muss. Das ist schon ein mentaler Overload teilweise manchmal. Ja. Man gewöhnt sich daran. Aber das macht den Job letztendlich auch aus und die Faszination Schiedsrichter aus. Ja.
Wo war diese Kamera angebracht bei dir?
Tatsächlich direkt am Bügel von meinem Headset. Die Kamera ist total klein und auch ganz leicht, sodass ich während im Spiel überhaupt gar nicht diese Kamera gespürt habe. Das war total entspannt.
Stefan, wenn du das siehst, kriegst du mehr Hochachtung vor dem, was die Schiedsrichter leisten?
Ich hatte immer Hochachtung vor der Leistung der Schiedsrichter, auch damals schon, muss ich dazu sagen. Was ja in den letzten Jahren on top dazu kam, ist noch dieser Austausch auch mit dem Kölner Keller, sage ich jetzt mal, da noch in Kontakt zu stehen, dann die zum Teil Spielertrauben, die auf einen zustürmen, versuchen den Schiedsrichter noch irgendwie zu beeinflussen, was hoffentlich in Zukunft besser wird. Aber ich ziehe da sowieso den Hut vor der Leistung der Schiedsrichter auf jeden Fall. Das ist nicht einfach, das ist wirklich nicht einfach.
Und wenn dann so ein Maskenmann auf einen zukommt, das haben wir nochmal rausgeklippt, diese Szene, dann muss man schon auch autoritär sein. Wir hören nochmal rein.
Stopp, ich mach's, okay, komm mal zu uns. Hier, fass ins Gesicht.
Wie wichtig ist das, dass du da eine natürliche Autorität mitbringst, im Kontakt mit den Spielern?
Wichtig ist natürlich, dass die Spieler einen Schiedsrichter akzeptieren und ich muss mich natürlich durchsetzen und wenn ich zu passiv bin und wenn ich, manchmal muss man halt auch einen anderen Ton anschlagen als Schiedsrichter, wenn man sich durchsetzen möchte.
Hast du dich jetzt da besonders zusammengerissen bei dem Spiel, weil das du wusstest, weil das alles recorded wird?
Nein, das war tatsächlich für mich wie jedes andere Spiel auch. Das war jetzt für mich keine, da habe ich mich jetzt nicht anders verhalten als sonst.
Bin sehr froh, dass es die Kamera zu meiner Zeit noch nicht gab. Die Bilder wären gut. Das war ja noch niedlich und süß, was da abgelaufen ist.
Ja? Ja. Das willst war, du uns was?
Nee. Nein. Ich sag's ja nur so.
Martin, du hast dieses Projekt ja begleitet, hast da diesen Beitrag draus gemacht für die DFL und hast dadurch natürlich auch nochmal einen anderen Einblick in die Schiedsrichterei. Machst das ja sowieso schon sehr, sehr lange. Begleitest du das journalistisch? Stehen sie öffentlich immer noch zu negativ da in der Beurteilung, die Schiedsrichter?
Ich glaube oft ja, aber es tut sich sehr viel. Ich glaube, die Akzeptanz für die Schiedsrichterei wird eine immer größere. Das hat natürlich auch mit dem sich Öffnen zu tun, dass man auch sonntags morgens hier sitzt mit den Kollegen, dass man in der Zwischenzeit nach den Spielen auch selbstverständlich mit dem Schiedsrichter auch sprechen kann. Mhm. Was ja früher, das gab es ja alles nicht bei den ehemaligen Chefs dort, die haben das alles nicht gewollt. Ich glaube, das trägt sehr viel dazu bei, dass sich das alles öffnet. Und gerade solche Bilder, ich habe eben mal hier so durch die Runden geguckt, das ist ja eine solche ungewohnte Perspektive für jeden von uns. Ich bin jetzt auch ein paar Jahrzehnte, drei schon in diesem Job, aber ich habe diese Bilder, als ich die das erste Mal dann gesehen habe, als die aus der Kamera kamen und mit dem wunderbaren Kollegen Felix Arns zusammen haben wir das Ding da erstellt für die DFL. Das fesselt einen total und ich glaube, jeder hier denkt danach, wow, also ich wollte in dem Ding, in dieser Entscheidungsfindung nicht drinstecken. Du hast gerade gesagt, das war goldig und süß, ja. Also ich will mir nicht vorstellen, was da passiert, wenn es da wirklich zu Turbulenzen kommt, wo richtig dann mal Schmackes drin ist. Aber das müsst ihr ja auch aushalten. Und ich finde, es sollte noch viel mehr Respekt den Schiedsrichtern gegenübergebracht werden, aber es ist auf einem sehr guten Weg, dass das langsam in die Pötte kommt, dass die Schiris ein höheres Standing haben.
Ja, zum Glück. Und was du jetzt an den Mienen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer abgelesen hast, das hat die Ruth im Netz gefunden. Es gibt wahnsinnig viele positive Rückmeldungen zum Thema RefCam.
Ja, du, ich eile hier in die Sendung, weil ich gerade mir das noch im Netz angeguckt habe und das sehr interessant finde, wie viele positive Rückmeldungen da kamen in Sachen, okay, das ist eine richtig interessante Einstellung, diese RefCam, und kann man die denn nicht vielleicht sogar als normale Übertragung auch im TV-Programm so integrieren? Also da gibt es wirklich ganz viele, die sagten so, geil, das mal zu sehen und dann auch so mitzuerleben, wie sich der Schiedsrichter fühlt. Das kam jetzt gerade richtig gut an. Ich wollte das mal als Feedback zurückspielen und wirklich auch fragen, was kann man denn in Zukunft auch damit machen? Effe wäre nicht so begeistert, die Spieler vielleicht nicht, aber die Fans finden es interessant.
Ja, das ist die Anschlussfrage an dich. Was kann aus dieser technischen Möglichkeit werden? Was kannst du dir vorstellen, was man daraus generieren könnte?
Also der Ursprung war ja eigentlich, um uns selber weiterzuentwickeln als Schulungsmaßnahme. Das ist auf jeden Fall ein super Tool dafür. Wir sind offen für Transparenz, wir sind offen, auch diese Bilder nach außen zu spielen, die zu zeigen. Ich glaube, technisch ist das möglich. Das ist aber nicht unsere Entscheidung des Schiedsrichterwesens. Die Entscheidung müssen andere treffen, die Entscheidung muss das IFAB treffen, das hier eine Sondergenehmigung erteilt hat, dass wir diese RefCam nehmen durften, benutzen durften. Ich glaube, die Bilder sind toll und ich bin auch selber gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre entwickelt und in welcher Form das dann auch vielleicht kommt.
Eine Szene können wir uns auch noch mal anschauen. Das ist Halbzeit in dem Spiel. Du gehst mit dem damaligen Trainer vom VfL Wolfsburg, mit Niko Kovac, aufs Feld und er lobt dich überschwänglich. Wir hören mal rein.
Soll ich dir was sagen?
Ja.
Top.
Danke.
Endlich lässt man einer laufen. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn ich erstmal schnalle, dass du laufen lässt, will ich am Motzen.
Ja, verstehe ich.
Weil du Woche für Woche wird zu kleinlich gepfiffen und endlich lässt man einer laufen. Brauche ich mal 5 Minuten, 10 und dann habe ich es verstanden.
Aber das ist halt auch gefährlich, ne? Wenn die Emotionen jetzt hochkommen, dann muss ich halt auch mal umstellen, weißt du? Man kann es immer sagen, ja, jetzt ist geil, alle Spieler akzeptieren es, aber wenn mal so Emotionen reinkommen, dann muss ich auch mal kleinlicher pfeifen.
Also interessant finde ich das. Erstmal ist es ja schön, wenn der Trainer einen lobt, die Spielleitung positiv bewertet. Aber ist das nicht eigentlich, versucht er dich nicht eigentlich zu beeinflussen da?
Das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es nicht ehrlich gemeint war und für mich ist es doch wichtig, dass ich richtige Entscheidungen treffe auf dem Feld. Und da habe ich mich über Jahre daran gewöhnt, mich von äußeren Einflüssen nicht leiten zu lassen. Und ich will meine Entscheidung treffen, ich will richtige Entscheidungen treffen. Denn es geht auch für mich in jedem Spiel um was. Jeder möchte weiterkommen als Schiedsrichter, als Spieler. Und deshalb ist es total wichtig, sich da nicht irgendwie von anderen Dingen leiten zu lassen.
Nach dem Spiel.
Nach dem Spiel, nicht in der Pause?
Ja. So würde ich es immer grundsätzlich sagen. Ich finde es immer unglücklich, weil du als Schiedsrichter dann eine zweite Halbzeit hast, ja, und es ist immer, das Spiel ist nach einer Halbzeit nicht zu Ende. Deswegen, ich bin immer der Auffassung, Halbzeit würde ich nicht hingehen und sagen, du hast es gut oder schlecht gemacht, sondern nach dem Spiel sprechen finde ich immer besser. Aber okay, ist jedem selbst überlassen, weil man hat auch, natürlich macht man sich und versucht man sich davon frei zu machen, aber es gibt halt auch ein Unterbewusstsein und irgendwo ist es einfach, finde ich, besser, es nach dem Spiel zu machen.
Wir sprechen gleich weiter mit dir, Daniel, auch über das Spiel, was du gestern geleitet hast, das Spiel von Union. Gab auch ein paar Szenen, über die wir hier auch diskutieren werden. Nach einer kurzen Pause im Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass du da bist und die Refcam mitgebracht hast. Gleich gibt es aktuellen Fußball von gestern, das Spiel von Union Berlin. Und wie gesagt, vor allem beim 1:0 gab es durchaus Diskussionsbedarf. War das abseits oder nicht? Hat er die Sicht des Torhüters behindert? Ja oder nein? Wir versuchen es zu klären. Nach einer kurzen Pause hier bei uns in München am Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück in München am Flughafen im Hilton Hotel. Ayo von Adel und Band unterhalten uns in den Pausen beim Stahlwerk Doppelpass immer hervorragend. Und wir sprechen weiter mit Daniel Schlager, der zu uns gekommen ist. Jetzt auch über das Spiel gestern. Über das 1:0 von Vertessen für Union. Wir gucken es uns mal gemeinsam an. Und Daniel, war das nicht doch eine Abseitsposition, wo der Spieler dem Torhüter etc. die Sicht nimmt? Aus deiner Sicht nicht?
Aus meiner Sicht nicht. Es war so, der Assistent hat sofort die Abseitsposition wahrgenommen, dass der Spieler im Abseits steht. Die Frage war dann, ist es eine strafbare Abseitsstellung oder nicht? Das heißt, beeinflusst der Spieler, der vor dem Torwart steht, diesen und hindert ihn daran, den Ball spielen zu können? Und ja, er mag ihn behindern. Es ist natürlich immer schwierig, wenn ein Spieler direkt vor dem Torwart steht. Aber für mich auf dem Feld konnte ich wahrnehmen, dass der Ball oben im Winkel einschlägt, dass der Torwart keine Chance hätte, an den Ball zu kommen. Und das ist für mich ausschlaggebend gewesen, zu sagen, das ist nicht strafbar. Wurde natürlich auch, wie immer, vom Videoassistenten gecheckt. Und der konnte dieser Wahrnehmung von mir auf dem Feld dann auch folgen.
Soweit also deine Erklärung, die durchaus schlüssig ist. Wir sprechen gleich drüber, hören aber zunächst den Torhüter von Werder Bremen, der sich da wie folgt zu dieser Szene geäußert hat.
Ich finde, das ist Paradebeispiel für passives Abseits. Ich meine, der steht 20 Zentimeter vor mir, wenn der Spieler von Union schießt. Also ja, ich weiß nicht, wie es dann argumentiert wurde, weil ich mich irgendwie zur anderen Seite bewege. Irgendwas, glaube ich, war bei Sky Thema. Ja, ich versuche halt irgendwie Blick auf den Ball zu bekommen. Deswegen, also ja, ich weiß nicht, welche Experten da am Werk waren, aber ja.
Aber sind Sie denn auf den Schiedsrichter zugegangen, haben mit ihm gesprochen?
Ja, warum denn? Ich finde, oder das ist doch genau das, was wir nicht wollen, dass jeder Spieler nach dem Tor immer reklamiert oder nach jeder Aktion. Mir war bewusst, dass der vor mir stand, aber mir war auch bewusst, jedes Tor wird sowieso gecheckt. Das heißt, wenn der wirklich im Abseits stand, weil ich weiß ja nicht, ob links oder rechts noch einer stand, der das Abseits aufhebt, dann wird es sowieso gecheckt. Deswegen, weiß nicht, ist es dann gewollt, dass man zum Schiedsrichter rennt und sagt, hey, da stand einer oder hey oder was auch immer. Also,
ja, wenn du schon so tief einatmest, dann rauf damit.
Er hat es eigentlich richtig gesagt, ganz am Anfang. Das Musterbeispiel für passives Abseits. Es gibt einen Unterschied, passives Abseits und aktives Abseits. Passiv ist, wenn er nicht strafbar steht, das heißt, ihn nicht beeinflusst und hindert, am Ball den Ball spielen zu können. Und aktiv wäre es, wenn es eben andersrum wäre. Und wie gesagt, für mich schlägt der Ball im Winkel ein. Der Torwart kommt meiner Meinung nach da nicht dran. Wir haben nach dem Spiel auch nochmal in der Kabine gesprochen, ganz sachlich, was ich auch gut finde. Und natürlich hat man dann nicht immer eine Meinung, das ist auch okay. Aber letztendlich war das dann der Grund, warum ich mich entschieden habe, das Tor zählen zu lassen.
Also, macht ihr noch den Unterschied zwischen haltbar oder nicht haltbar? Oder
ja.
Wie? Ja, tatsächlich. Und da steht auch so geschrieben?
Ja, ja.
Er muss, also ihr entscheidet, was haltbar und was unhaltbar ist?
Ja, also natürlich ist das eine Situation, die nicht so klar ist. Und wo man auch sagen kann, der eine sagt vielleicht, der könnte den halten. Für mich konnte er nicht halten. Ich weiß nicht, wie es die Runde sonst
ist. Also hier theoretisch sieht. Manuel Neuer im Tor, dann wäre es abseits.
Nee, das kommt. Also es ist natürlich nicht personenabhängig. Ich muss die Situation beurteilen. Und für mich war der Torwart auf dem Weg in die andere Ecke und der Ball schlägt wirklich im Winkel ein. Und für mich kann kein Torwart der Welt diesen Ball halten, unabhängig, welche Person das ist.
Das geht, da gebe ich ihm recht. Also den Ball hätte kein Torwart gehalten, aber er geht auf diese Seite, um eben diesen
Blick zu bekommen.
In dieser hundertsten Sekunde. Ne? Also,
man muss natürlich, also es gibt eine Einstellung, die war jetzt nicht zu sehen, die ist direkt von der Hintertorkamera. Da sieht man wirklich, dass der Spieler unmittelbar vor dem Torwart steht und er versucht, irgendwie Blickkontakt zu kriegen.
Wir haben da auch ein Standbild produziert. Ich weiß nicht, ob das die Position ist, die du genau meinst. Also hier sieht man es jetzt von hinten, das ist aber aus dem Winkel ein bisschen verzerrt. Gleich die nächste Einstellung, da stoppen wir mal. Und da sieht man also, hier schießt er und der Spieler steht schon also deutlich im Blickfeld.
Also ich finde, hier kann er noch rechts an dem Spieler vorbeischauen, ja, und hat Blick zum Ball. Das ist das eine. Natürlich steht er unmittelbar danach, direkt auch vorm Torwart. Keine Frage, das habe ich auch so wahrgenommen. Aber für mich ist ein Schuss aus 10 Metern mit hohem Tempo voll in den Winkel. Und für mich war da nicht die Möglichkeit gegeben für den Torwart, den Ball noch zu halten. Ne?
Oliver, wenn man die Union-Brille jetzt weglässt, nee, also die darfst du schon auflassen. Ne? Das ist gut, das war gut. Ich dachte, das wäre eine private Brille, aber das ist eine Dienstbrille.
Alles bezahlt von Union.
Eine eiserne Brille.
Nein, aber ernsthaft, also wenn man jetzt mal da,
ja, aber jetzt
mal außer Acht lässt, dass das ein Tor für Union ist.
So, dann ist es schon mal immer gültig. Das ist das Erste. Das Zweite ist in dem Fall, was ich jetzt wieder sage, aus der fachspezifischen Situation, heißt es Line of Vision. Und das Standbild, was da gerade ist, würde eigentlich jetzt für das Argument des Schiedsrichters sprechen. Line of Vision heißt, er sieht diesen Ball. Ja, er kann den Ball sehen, aber er kann ihn nicht halten, weil er ist unhaltbar. Und dann heißt es in der Line of Vision, das Tor zählt. Also von daher wäre es dann in der Regel ein korrektes Tor.
Und wenn dann wirklich geschrieben steht, ist er haltbar oder nicht, habe ich richtig verstanden?
Ja.
Ja, dann ist das ein Tor.
Aber es gibt noch eine ganz interessante Geschichte, die ich immer ganz gerne so im Hinblick auf die Schiedsrichter erzähle. Wir haben ja jedes Jahr zweimal Managertagung in der Bundesliga, da war ich ja viele Jahre mit dabei. Dann kam der Lutz-Michael Fröhlich, der Geschäftsführer der Schiedsrichter, und hat immer uns Bundesliga-Manager 10 gezeigt, die dann 3, 4, 5, 6 Wochen zurücklagen, ne? Wo wir völlig emotionslos uns die 10 angeschaut haben. Und ich kann euch eins versichern, es gab nie ein einhelliges Bild, sondern waren immer 8 war Tor, 4 war kein Tor, 4 waren unentschieden. Es war, nur die beiden beteiligten Clubs, die hatten immer ganz
klar. Die waren ganz klar auf zwei verschiedenen Seiten.
Deshalb die Problematik der Schiedsrichter, auch in diesen diffizilen Entscheidungen, die ist unglaublich schwierig. Und da kann man denen allen nur ein Kompliment machen.
Wie trotzdem, ich bin total überrascht, dass du bei einer Manager-Tagung warst, bei denen ich auch war mit Jörg Schmatke, und die waren emotionslos.
Mit Schmatke, die waren...
Das stimmt.
Jetzt werden mit hier Jörg Legenden Schmatke gestrickt. Waren
emotionslos.
Ja, ganz genau.
Was ich auch noch sagen möchte, ich glaube, der Fußball will ja Tore sehen und die UEFA und die FIFA will auch Tore sehen. Und im Zweifel, wenn man nicht das ganz klar belegen kann, dann muss man auch auf Tor entscheiden. Das ist ähnlich wie bei Abseits, wenn eine knappe Abseitsstellung ist, glaube ich, fahren wir immer gut damit, im Zweifel auf Tor zu entscheiden. Vor allem bei solchen Toren dann auch. Und ich denke, das will der Fußball auch und deshalb haben wir uns in der Szene dafür entschieden. Ja.
Aber guck, so ist das im Fußball. Da wirst du abgefeiert für die Refcam und jetzt musst du dich schon wieder verteidigen für so eine Entscheidung. Hat er aber, glaube ich, sehr plausibel und vernünftig erklärt. Jetzt Länderspielpause. Bist du irgendwie im Einsatz oder kannst du mal ein paar Tage durchschlafen?
Nee, tatsächlich habe ich jetzt mal ein paar Tage frei.
Wunderbar, dann wünschen wir dir gute Erholung und danken sehr für den Besuch. Heute hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass, Daniel Schlager, meine Damen und Herren. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und wir kommen zu Union Berlin. Das ist das Jahr mit Champions League großartig gewesen, natürlich mit diesen Erlebnissen, die Spiele im Olympiastadion, tolle Stimmung. Aber sportlich war es sehr, sehr schwierig. Jetzt scheint man den Turnaround hingekriegt zu haben mit einem neuen Trainer. Urs Fischers Zeit ging ja dann zu Ende. Nenad Bjelica ist der verantwortliche Mann bei Berlin. Bei Union schaut es genau so aus.
Als Union Berlin und Nenad Bjelica zusammenkamen, fragten sich viele, wer ist das denn? Aber an irgendjemanden erinnerte er uns.
Also, ich bin Mourinho-Typ.
Jetzt, wo er sagt, fällt mir es auch auf. Der streitbare Portugiese und sein kroatischer Zwillingsbruder. Da hätte man auch selber drauf kommen können.
Ich bin ziemlich ähnlich. Bin ziemlich ähnlich, auch immer so lebendig auf die Linie.
Und dort treibt er nicht nur sein Team an, sondern zur Not auch die Fans. So schaut's aus. Spätestens seit dieser Aktion im Januar wird ohnehin niemand mehr Nenad Bjelica je vergessen. Der Union-Trainer wurde ein bisschen übergriffig.
Die Aktion war absolut falsch und bereue die Aktion.
Schwamm drüber. Und überhaupt, es gibt auch Stimmen, die sagen, Bjelica ist der erste Trainer, der Sané richtig angepackt hat. So schaut's aus.
Oliver Runert hat viel mit dem Erfolg von Union Berlin in den letzten Jahren zu tun. Runert hat allerdings auch mit dem Misserfolg in der Vorrunde zu tun. Denn seine Transfers kamen spät, hatten zwar einen überragenden Klang, leider spielte das Union-Orchester auch wegen der Zusatzbelastung in der Champions League so unharmonisch, dass sogar der Kapellmeister gehen musste. So schaut's aus. Der Balkan-Mourinho scheint dafür jetzt länger zu bleiben. Union ist zu Hause wieder eine Macht, auch weil Bjelica das Team offensichtlich wieder auf Kurs gebracht hat.
Ich zittere mit meiner Mannschaft und sie müssen meine Emotionen spüren.
Ob sie Oliver Runerts Emotionen nächste Saison noch spüren werden, ist unsicher. Angeblich ruft Schalke nach ihm, aber wir fragen ihn einfach gleich. Und bis dahin feiern wir mit Nenad Bjelica einfach mal den Klassenerhalt der Eisernen. So schaut's aus.
Sind wir da wieder zu schnell mit dem Klassenerhalt oder können wir uns darauf einigen?
Nee, können wir uns natürlich noch nicht, weil es sind erstmal noch ein paar Runden zu gehen. Wir haben jetzt, glaube ich, in den nächsten vier Wochen wirklich die nächsten vier Spiele, die kommen, ein sehr hartes, sehr straffes Programm. Und es ist viel zu eng, als dass man sich schon sagen könnte, man ist durch. Mit 28 ist man nicht durch und wir werden noch ein bisschen brauchen. Von daher, wir haben bitter erlebt vom 3. bis zum 12. Spieltag, wie es gehen kann. Und von daher tun wir gut damit, erst einmal wirklich über die Linie zu gehen und dann zu sagen, wir haben es geschafft.
Was hat Nenad Bjelica der Mannschaft gegeben bisher?
Ja, eine andere Ansprache sicherlich. Sicherlich auch ein anderes, neueres Bild dahingehend, dass er Dinge verändert hat. Das ist einfach wie bei jedem Trainerwechsel wahrscheinlich. Ein anderes Training, eine andere Ansprache und sicherlich dann eben auch einfach eine andere Person, die da steht. Und plötzlich sind dann auch Spieler, die vorher möglicherweise weniger zum Einsatz gekommen sind, wieder relevant. Plötzlich gibt es einen anderen Fokus. Und er hat es ja gerade angesprochen oder selbst gesagt, er ist jemand, der versucht, sehr emotional zu sein. Das ist halt auch etwas anderes vielleicht und etwas andere Herangehensweise, als sein Vorgänger es gemacht hat. Und man wird dann halt sehen, wie lange wir diesen jetzt im Moment doch guten Trend halt beibehalten können. Und was hat er anders gemacht? Vor allem hat er eins erreicht, wir haben mal wieder ein Spiel gewonnen. Und das führt automatisch bei den Jungs auch zum Umdenken im Kopf, dass wir wieder Spiele gewinnen können.
Emotional? Manchmal auch zu emotional. Es gab die Geschichte mit Leroy Sané, mit diesem Greifen ins Gesicht, mit dieser Schubserei, dann eine Sperre. Wie schwierig war es in der Situation für euch, an ihm festzuhalten?
Ja, es ist immer eine schwierige Sache, wenn man unter öffentlichen Druck gerät. Und deswegen war es für uns ganz wesentlich zu sagen, was ist passiert und auch auf die Fakten zu warten. Was sagt das DFB-Sportgericht? Wie schätzt man den Vorfall ein? Für uns war es zunächst mal so, und das hat, glaube ich, auch gute Gründe, dass wir gesagt haben, wir besprechen uns intern. Wir besprechen uns intern und das haben wir auch getan. Und wir haben, und so ist das Wichtigste immer als Verein, sind wir Arbeitgeber. Und wir haben aus der Position des Arbeitgebers zu handeln und haben natürlich auch dann mit unserem Arbeitnehmer sehr deutlich darüber gesprochen. Und selbstverständlich haben wir auch dieses als absolute gelbe Karte so verstanden und dem Trainer auch mitgeteilt.
Hast du damals gedacht, Alfred, dass er nicht mehr tragbar ist?
Also ich sag mal so, man muss da schon unterscheiden, dass die gleiche Szene bei Bayern München, also wenn Tuchel das getan hätte, hätte es natürlich noch viel mehr Wirbel ausgelöst als bei Union Berlin. Sagen wir mal so, es war sehr grenzwertig. Ein Trainer, ich will jetzt gar nicht von Vorbildfunktion sprechen, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass das stärker geahndet wird.
Wart ihr eigentlich im Nachhinein oder seid ihr im Nachhinein happy mit der Art und Weise, wie das mit Entschuldigungen ging? Das hat ja auch so ein bisschen gedauert. Also ich habe damals gedacht, ein klareres Statement von ihm selbst wäre vielleicht stärker gewesen, früher.
Ja, das ist ja auch legitim und auch vollkommen nachvollziehbar, weil wir hier bei uns auch so ticken. Das muss man klar sagen. Der Trainer ist das erste Mal in Deutschland, hat dort einen Fehler gemacht und diesen Fehler auch sicherlich eingeräumt, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, das Ganze dann auch so zu artikulieren. Und ich sag mal, das haben wir auch ihm dann noch zugute gehalten, weil für uns war es auch grenzwertig, ganz klar. Weil wir haben auch für uns gesagt, wie weit sind wir bereit zu gehen, wie weit können wir gehen, und haben ihm aber diese Möglichkeit halt auch gegeben, weil wir es noch grenzwertig fanden. Mhm. Und das, glaube ich, ist am Ende der, genau. Und das ist, glaube ich, am Ende auch das, was das DFB-Sportgericht mit den drei Spielen, die haben nicht ein Berufsverbot ausgesprochen, ja, sondern sie haben gesagt, das ist nicht eine Tätlichkeit in ihrer Sinne, sondern eine Unsportlichkeit. Und das war auch unsere Auffassung. Und wir finden, dann ist auch jetzt mal gut gewesen. Mhm. Und seitdem ist, finde ich auch, der Trainer zwar emotional, aber hat sich auch sehr gut unter Kontrolle, Gott sei Dank.
Und vor allem läuft es seitdem sportlich besser. Ruth hat da ein paar Zahlen, die das sehr deutlich machen, was der Unterschied hauptsächlich ist in der Zeit vor Bielica und jetzt mit ihm.
Das mache ich sehr gerne. Da gucken wir natürlich auf die laufende Saison. Aber keiner bei Union Berlin wird vergessen, was Urs Fischer eigentlich für eine große Erfolgsgeschichte geschrieben hat mit dem Verein. Das ging ja mit dem Bundesliga-Aufstieg los über Conference League, Europa League, Champions League. Und dann kam aber eben in der Hinrunde diese Niederlagenserie von 9 Bundesligaspielen. Und es ging runter bis auf einen direkten Abstiegsplatz. Und wenn wir jetzt mal die Zahlen vergleichen vor Nenad Bjelica und dann eben zu seiner Zeit, sehen wir, na, Tore war ungefähr ähnlich, aber Gegentore deutlich weniger, zu Nullspiele deutlich mehr. Bedeutet weniger Chancen zugelassen, vorne fehlt noch ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit, da kann mehr gehen. Aber ja, die Zahlen verdeutlichen schon, man hat sich wieder stabilisiert.
Also ganz eindeutig ist das, was jetzt diese paar Zahlen aussagen, auch das, was ihr wahrnehmt, die Stabilität einfach, die steigende Stabilität als Grund dafür, dass es jetzt punktemäßig besser läuft?
Ich glaube schon, dass die Mannschaft sich in den letzten Wochen, Monaten gefestigt hat, absolut. Dass sie auch wieder klarer agiert gegen den Ball, auch wieder besser verteidigt und zwar alle auch wieder besser verteidigen. Und das ist für eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielt, immer auch eines der wichtigsten Kriterien. Und dann kannst du auch deine Stärken, die du hast, im Umschaltspiel möglicherweise nutzen. Und nur so kann es halt gelingen. Und ja, was ja auch manchmal verrückt ist im Fußball, man kann das manchmal auch nicht erklären, ist, wir haben im Grunde auch wieder dieses Quäntchen. Wenn wir die Spiele unter Urs Fischer genommen haben, die wir verloren haben, sind da Spiele bei, wenn du die jemandem zeigst, sagst du, das kannst du gar nicht verloren haben, das Spiel. Hm. Wenn du die Tore rausschneidest, sagt dir jeder, das hat Union 3-0 gewonnen. Aber am Ende hast du es verloren. Und du hast jetzt auch wieder so ein Quäntchen Glück. Es ist manchmal, Stefan ist wahrscheinlich da noch besser drin als ich im Fußball, auch nicht erklärbar und vielleicht dann doch erklärbar.
Stefan, was Ihnen immer noch abgeht, ist, dass Sie sehr, sehr wenig Tore schießen, dass sie immer noch zu wenig aus den Chancen machen.
In der jetzigen Situation?
Ja.
Aber da war ja die Antwort, dass sie eben klar gesagt haben, wir müssen unser Fußballspiel, die Philosophie wieder ein bisschen umschreiben, nämlich, dass wir kompakter widerstehen, dass wir defensiv, das, was uns eigentlich groß gemacht hat, also das hat ja nun mal Union erfolgreich gemacht, mit Conference League, Europa League, mit Champions League Qualifikation, weil sie immer stabil standen und brutal effizient waren. Also aus wenig viel gemacht. Also die haben ja Spiele gewonnen, immer 1-0, wo ihr besser wart, aber die haben ja nie ein Feuerwerk abgebrannt. Ich glaube, am Anfang der Saison war die Philosophie so ein bisschen so, dass man sagt, wir wollen jetzt ein bisschen attraktiver spielen, wir wollen offensiver spielen, wir wollen auch mal hier und da ein Feuerwerk anbieten, auch für die Zuschauer. Und das hat nicht funktioniert. Es gibt ja so eine DNA einer Mannschaft und die liegt bei Union ganz klar da drin, das eigene Tor erstmal zu verteidigen, defensiv gut zu stehen und aus den wenigen Möglichkeiten eben das Optimale herauszuholen. Und darum waren sie erfolgreich und das haben sie erkannt. Und da hat der neue Trainer ja auch dran gearbeitet und deswegen sind sie ja von unten, Tabellenkeller, ein bisschen da rausgekommen in eine Zone, wo sie sich, glaube ich, jetzt ganz wohl fühlen, noch nicht gerettet sind. Aber ich glaube, das war das Entscheidende, dass sie wieder zurückgegangen sind zu dem nicht gerade attraktiven Fußball, aber trotzdem relativ erfolgreichen.
Ich glaube aber, die öffentliche Wahrnehmung ist auch eine ganz entscheidende, warum man jetzt auf einmal Union Berlin komplett anders sieht. Es ist noch gar nicht so lange her, da ist dieser Club zum ersten Mal überhaupt aufgestiegen in die erste Bundesliga. Wie viele Jahre sind es jetzt?
Fünfte Jahr.
Fünfte Jahr, so vor 5 Jahren. Wir reden jetzt über eine Mannschaft, die letztes Jahr ich sage, überperformt hat, die plötzlich auf Augenhöhe mit, zumindest was die Tabelle anbetrifft, was den Wettbewerb anbetrifft, mit SSC Neapel und Real Madrid spielt. Und plötzlich hast du eine komplett andere Wahrnehmung. Union Berlin ist ein Teil des Establishments des deutschen Fußballs. Nee, Union Berlin ist immer noch ein Kultclub aus dem Osten von Berlin. Die sind vor ein paar Jahren aufgestiegen. Das ist ein bestimmt toller Bestandteil der Bundesliga, aber es ist keine Spitzenmannschaft, die über lange Zeit eine Top-Leistung abliefern kann. Und dieses etwas zurückgenommen sein, ich glaube, das tut dem Verein jetzt auch in der Wahrnehmung besser. Jetzt seid ihr Rückrunden Siebter. Ich glaube auch nicht, dass ihr absteigt, da seid ihr zu weit weg von, aber ihr normalisiert euch wieder. Und ich glaube, das wird dem Verein helfen, dass man nicht mehr die allerhöchsten Ansprüche hat an Union. Und darüber, ich glaube, das ist die neue Wahrnehmung und die richtig ist.
Und darüber sprechen wir auch, wie schwierig das war, auch dann eine Mannschaft für die Champions League zusammenzustellen, was da vielleicht auch für Fehler passiert sind bei Union Berlin nach einer kurzen Pause. Wir hören auch Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg zur Trainerentlassung von Niko Kovac. Und wir sprechen über den Kader, den immer noch überraschenden Kader von Julian Nagelsmann für die kommenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Willkommen zurück in München. Der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Wir haben Oliver Runert hier bei uns. Was habt ihr da für Privatgespräche?
Ach, wir reden über zweite Liga.
Könnte das sein, dass das ein Verein, ein königsblauer Verein ist, über den ihr sprecht, ihr beiden? Gut, vielleicht kommen wir dazu noch. Aber wenn wir jetzt mal bei Union bleiben, das ist ja immer noch die Wirkungsstätte von Oliver Runert. Aus deiner Sicht, Alfred, hat Union Fehler gemacht nach der letzten Saison, nach der Qualifikation für die Champions League im Hinblick auf Kaderzusammenstellung und anderes für diese jetzt laufende Saison?
Also ich habe damals gesagt und auch geschrieben, dass sie alles richtig gemacht haben. Sie haben also nach dieser Großartigkeit...
Hat sich als Fehler herausgestellt, der Artikel?
Ne? Sie haben nach dieser großartigen Saison sich auch noch in meinen Augen damals, und Sie haben es ja auch geglaubt, sich wirklich punktuell optimal verstärkt. Sie haben für die Champions League, was ja Neuland ist, einen Champions League Veteranen geholt.
Bonucci,
Sie haben mit Gosens einen aktuellen deutschen Nationalspieler geholt. Ich weiß nicht, was dann passiert ist, ob diese Stars das Gefüge durcheinander gebracht haben. Ein Fehler allerdings, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie weit die Zwänge da waren. Ich glaube, der Bruch bei Union war auch der Umzug ins Olympiastadion.
Für die Champions League Spiele.
Da hing immer ein Riesenposter, wir wollen in die alte Försterei. Also wenn die Zuschauer schon da sind und eigentlich gar nicht da sein wollen, dann ist das eine Atmosphäre, die jetzt nicht unbedingt den Erfolg bringen kann. Ich weiß aber nicht, was die Zwänge waren oder ob es nur eine finanzielle Geschichte war. Das kann ich nicht beurteilen.
Oliver weiß das natürlich. Logisch, da passen ein paar mehr Zuschauer rein. Das ist ja keine Frage, dass da mehr Geld reinkommt. Ja.
Naja, ich glaube, das Geld ist das eine. Das, was viel wichtiger ist, ist, dass du inzwischen ein Club bist. Wir haben ja eben darüber gesprochen, vor 5 Jahren aufgestiegen. Da hat man, glaube ich, 17.000 Mitglieder. Heute sind es weit über 60.000 Mitglieder. Und dass du in einer Stadt wie Berlin den Menschen dann in der Champions League, ich glaube, wir hätten 17.000 Karten vergeben können an unsere Leute. Und wir kommen wahrscheinlich einmal im Leben für die Menschen in die Champions League und ihnen dann 17.000 Tickets für die alte Försterei gibst. Mhm. Nochmal, ganz klar, es spricht viel für die alte Försterei, aber 17.000 Menschen dorthin bringst und im Olympiastadion durften 70.000 rein. Und ich glaube, man muss immer beides sehen. Und so viele, die geschrieben haben, dass sie froh sind, wirklich jetzt mal die Möglichkeit haben, das zu sehen. Einmal in ihrem Leben, Union gegen Real Madrid und alles. Also ich glaube, der Verein hat die Entscheidung bewusst getroffen. Er hat sie aus meiner Sicht auch richtig getroffen. Mhm. Weil ansonsten wäre es wirklich ein Ambiente gewesen für viele Menschen, wo die gesagt hätten, wir können noch nicht mal mit unseren Freunden und Kollegen hin. Und zum finanziellen Aspekt. Es waren Dauerkarten für 3 Spiele, für die Ultras, für die Fans, die immer kommen. Die haben in der Dauerkarte 75 Euro bezahlt für 3 Spiele im Olympiastadion. Also von daher, der Verein hat es nicht gemacht, um dann zu sagen, wir nehmen jetzt alles mit, sondern er hat es gemacht, um einfach zu sagen, wir ermöglichen ihnen dieses Erlebnis.
Ja. Würdest du sagen, Michael, dass ein paar Fehler passiert sind, was die Zusammenstellung des Kaders angeht?
Wenn ich die letzten Jahre sehe, dann ist ja Oliver wahrscheinlich Rekordhalter in der Bundesliga, was die Trefferzahl angeht, oder zumindest einer der Rekordhalter, und hat einen fantastischen Job gemacht. Gosens, Volland, die hätte ich auch auf jeden Fall geholt. Das sind Charakterspieler, die eine extrem hohe Qualität haben. Und insgesamt hast du einfach mal eine Entwicklung jetzt bei Union Berlin, dass das Märchen vielleicht mal zu Ende ist und du in einer normalen Realität angekommen bist. Und da, wo Union Berlin jetzt im Moment steht, da würden die wahrscheinlich auch vom Budget her mehr oder weniger anzuordnen sein. Also alles in allem, Chapeau, Hut ab, sensationellen Job gemacht, Oliver.
Es ging ja erstmal, wenn ich mich richtig erinnere, ganz gut los. Ihr habt, glaube ich, zweimal gewonnen zum Beginn der Saison. Was ist dann passiert?
Ja, es hat alles immer sicherlich verschiedene, oder es kommen viele Komponenten zusammen. Wir hatten dieses Jahr das erste Mal in den ganzen Jahren den Kader nicht so früh zusammen wie sonst. Mhm. Es sind einige erst spät gekommen, Volland, Gosens sind relativ spät dazugekommen, Onucci erst sehr spät.
Ließ sich das nicht früher machen?
Genau, was waren die Gründe? Es ließ sich einfach vorher nicht machen, genau, weil das einfach auch natürlich eine finanzielle Geschichte ist und man gucken musste, wie entwickelt sich das Ganze. Das Zweite ist, dass wir unglaublich in dieser Saison wirklich die Situation hatten, dass wichtige Leute ausgefallen sind von Anfang an und das, also es kam dieses Jahr wirklich eins zum anderen und dann hast du diese ersten beiden Spiele, gewinnst du 4-1 und bist in einem gewissen Flow und dann hast du dieses Leipzig-Spiel, wo es dann losging, rote Karte, aus dem Nichts heraus liegst du dann 0-1 hinten und ab da spielst du in Wolfsburg ein richtig gutes Spiel, musst es eigentlich gewinnen und am Ende verlierst du es 2-1 und sitzt da und sagst, boah, kurios, aber okay, musst du mal akzeptieren und ab dann hat sich, warum auch immer, sowas entwickelt und es gibt immer, wie gesagt, nicht den einen Grund, sondern es gibt viele Gründe, aber ich möchte das auch nochmal betonen und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, das habe ich der Mannschaft auch nochmal gesagt, wir müssen uns, weiß Gott, als Union Berlin auch mal nicht schämen zu sagen, wir kämpfen um den Klassenerhalt und das ist auch mal wichtig zu wissen. Wir haben vor der Saison gesagt, mit Urs Fischer, mit uns alle realistisch genug gesagt, erstes Primärziel ist, in der Klasse zu bleiben und darum fighten wir jetzt, darum kämpfen wir jetzt und wir werden das hoffentlich schaffen und dann trotzdem von einer guten Saison für uns am Ende sprechen. Mhm.
Stefan, was wir öfter hier besprochen haben, ist auch die spielerische DNA von Union Berlin. Haben Sie da aus deiner Sicht ein paar Veränderungen gemacht, die vielleicht
nicht... Kann er ja direkt beantworten. Hat sich die Art und Weise oder Spielweise denn geändert von den Jahren, wo ihr da hingekommen seid, nämlich in die Champions League, zu dem Zeitpunkt im Sommer bis zur Entlassung von Urs Fischer, sage ich jetzt mal?
Das Verrückte ist ja, wir haben ja in der Champions League tolle Spiele gemacht. Mhm. Und wir haben, es gehört auch dazu zur Wahrheit, wenn du siehst, wir haben, ich sag mal, bei Real in der 94. 1-0 verloren. Wir haben zu Hause gegen Real in der 92. 3-2 verloren. Und gegen Neapel, gegen Braga, sehr ähnlich. Gegen Braga hast du 2-1 geführt, verlierst dann in der Nachspielzeit auch noch. Also wir haben in der Champions League wirklich unter der Woche tolle Spiele gemacht. Wir haben aber diesen Transport nicht hinbekommen aufs Wochenende. Mhm. Und das war das große Problem zwischendrin auch. Wir waren zwar in den letzten Jahren in Europa schon dabei.
Wollte gerade sagen, ihr kennt das ja irgendwie.
Ja, ne? Aber Champions League war nochmal was anderes. Wenn du 95 Minuten in Madrid bespielt wirst, das ist dann schon, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer als bei Sheriff Tiraspol. Also wie auch immer. Also das, glaube ich, ist dann schon nochmal eine andere Qualität. Und vielleicht hat es auch irgendwo drunter gelitten, dass wir tatsächlich diesen Grad Bundesliga, Champions League nicht so ideal hinbekommen haben. Und, das kann man auch nicht abstreiten, Michael hat es gerade auch gesagt, wir haben ein paar Spieler dabei bekommen, die schon diese Erfahrung hatten. Vielleicht war die Denkweise dann doch auch eine, die anders war als bei den Spielern, die schon da waren. Und vielleicht ist es uns dieses Jahr eben, viele vielleicht, aber es ist anders nicht möglich, man muss ja irgendwann sich damit beschäftigen. Es hat dann einfach gedauert, jetzt wieder dahin zu kommen, zu sagen, die Bundesliga ist unser wichtigster Wettbewerb.
Aber Oliver, wenn ich da eine Frage stellen darf, weil du sagst, die Denkweise im Spielerischen ist eine andere. Ich hatte manchmal so den Eindruck, da ist so ein bisschen das Selbstverständnis verloren einer Mannschaft, die über Jahre gewachsen ist, harmonisch gewachsen ist, hier und da mit Verstärkung noch und plötzlich kommen jetzt die großen Namen, Bonucci und Gosens und Volland. Hat das nicht etwas auch mit der Struktur in dieser Mannschaft verändert, dass plötzlich so eine Art... Naja, da kommen jetzt andere Einflüsse rein, dass dieser Kit in dieser Mannschaft ein anderer geworden ist. Ich habe den Bonucci mit so einem Hals auf der Bank in Neapel, da spielt dann auf einmal, einen arbeitenderen Namen als den Robin Knoche gibt es nicht. Aber der italienische Europameister Bonucci saß auf der Bank. Das sind so Einflüsse gewesen, die, glaube ich, die Mannschaft ein bisschen verändert hat. Den Fehler habt ihr relativ schnell korrigiert. Der ist wieder weg. Kevin Vogt habt ihr geholt. Sind da nicht so durch diese neuen Leute auch Einflüsse entstanden, die der Mannschaft geschadet haben?
Bonucci hat in Neapel sehr gut gespielt. Wir haben 1-1 gespielt dort. Das
bei welchem Spiel hat er?
Deswegen bin ich gerade am Überlegen mit dem Hals, deswegen bin ich gerade wirklich am Überlegen, weil Bonucci empfand ich in all den Spielen, muss ich sagen, die er gemacht hat, mit einem Spiel, wo er krank war und wirklich unglücklich agiert hat, zu Hause gegen Hoffenheim, fand ich ihn immer, auch wenn er draußen war, unglaublich als Europameister, einer der großen Spieler, muss ich sagen, unglaublich beeindruckend, weil der vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben hat und dann natürlich für sich entschieden hat im Winter, ich komme mit den Einsatzzeiten, so wie sie sind, bin ich nicht zufrieden und das ist auch okay. Deswegen kann ich aber trotzdem nichts Negatives sagen. Trotzdem ist es nicht falsch zu sagen, dass diese insgesamt Kadergewichtung sich verändert hat und dann natürlich auch eben vielleicht unterschiedliche Ansichten in der Art und Weise des Fußballspielens zusammengekommen sind. Und deswegen meinte ich damit, uns hat in der Saison meiner Meinung nach, und das hat auch Urs Fischer immer eigentlich betont, diese 5 Wochen Vorbereitung, die wir sonst immer hatten, hat uns einfach gefehlt. Und das würde ich als einen der wichtigsten Faktoren nennen, warum es vielleicht dann einfach irgendwo nicht gepasst hat.
Das heißt, in Zukunft seid ihr wieder früher fertig mit euren Transfers?
In Zukunft werden wir wieder versuchen, uns möglichst schnell so zu organisieren, dass wir mit einem kompletten Kader ins Trainingslager können. Absolut.
Ja, dann schauen wir mal, ob das so klappt und vor allem, ob der Rest der Saison funktioniert, wann ihr dann überm Strich steht und dann selbst der Pessimist Oliver Runert oder der Realist, ja, dann sagt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir den Klassenerhalt eingetütet bei Union Berlin. Wir wollen gleich hier in der Sendung sprechen über den Kader von Julian Nagelsmann. Das Leistungsprinzip, hat er gesagt, steht jetzt im Vordergrund. Einige haben davon profitiert, andere sind sehr unglücklich. Wie sieht es die Runde? Wie zufrieden sind wir mit dem Kader? Das besprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Jetzt gibt es nämlich ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und dann in 1,5 Minuten besprechen wir den Kader von Julian Nagelsmann. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen gleich auch noch mal über Wolfsburg. Da werden einige Namen gehandelt. Wir werden Marcel Schäfer noch mal hören. Aber ich habe Ihnen gesagt, wir wollen uns mit Julian Nagelsmann und seinem Kader für die anstehenden 2 Länderspiele beschäftigen und hören mal rein in die wichtigsten Aussagen seiner Pressekonferenz. Er hat ja durchaus Klartext gesprochen, der Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Am Ende ist es wichtig, dass wir von den Einzelspielen her vielleicht nicht die dann Richtung EM gesehen 20 möglicherweise talentiertesten finden oder mit den größten Namen oder mit den größten Clubs, und dass wir die 20 passenden zueinander finden, das ist das Entscheidende.
Zählt also wieder das Leistungsprinzip?
Ja, bei Leon ist so, jetzt zuletzt die letzten paar Spiele waren deutlich stabiler wieder, das ist richtig, sehe ich identisch, ich beobachte auch die Spiele. Trotzdem geht es auch darum, die passenden Spieler für die Rollen zu finden, wie ich schon beschrieben habe. Zu Mats ist so, ja, wir haben natürlich aktuell nicht im besten Flow in Dortmund. Ja, hat zuletzt nicht mehr so viel gespielt wie davor. Plus, und das ist auch eine entscheidende Situation, haben wir natürlich auch ein bisschen andere Ordnung jetzt wieder. Und da sehe ich Mats nicht als die ideale Besetzung, was diese Backup-Rolle angeht. Da haben wir jetzt mit Robin, mit Waldemar andere dabei, die diese Position besser ausfüllen können als er.
Heißt Neulinge für das bessere Arbeitsklima?
Ja, das ist dann eher alles nichts mit dem BVB oder Dortmund zu tun. Das ist auch keine Entscheidung gegen Dortmund oder gegen den BVB, sondern da geht es um einzelne Spieler. Wir entscheiden ja nicht nach Clubzugehörigkeit, sondern nach dem Spieler. Und da haben wir sicherlich auch, jetzt wenn ich von Jude spreche, einen Härtefall, der eine ordentliche Saison spielt, haben wir dann auch mit Dennis oder Chris Führig gerade Spieler, die vielleicht einen Tick besser im Flow sind. Mit Maxi Bayern, der extrem viele Tore gerade schießt, also sprich das Momentum ist da eher ein bisschen auf einer anderen Seite.
Stecken Unbekümmertheit und Form wirklich Erfahrung?
Es gibt ja immer diesen Ausdruck Querpass, Toni. Ja, jeder, der das heute noch schreibt, der hat leider gar keine Ahnung vom Fußball. Ja, also was die Impact-Werte angeht, mit Abstand der beste Mittelfeldspieler aktuell in Europa, was überspielte Gegner angeht, und darum geht es am Ende des Tages.
Klingt nach, wird der Rückkehrer direkt zum verlängerten Arm?
Ilkay bleibt Kapitän. Ja, Ilke hat sich ja jetzt gerade erst in dem Interview im Zuge des Champions League-Spiels dazu geäußert, dass er natürlich auf der einen Seite stolz ist, die Binde zu tragen, auf der anderen aber auch weiß, dass wir alle auf dem Feld irgendwie auch Kapitäne sein sollten und mehrere die Verantwortung tragen. Und da gibt es selten Mannschaften, die mit 20 Topstars erfolgreicher ist als eine Mannschaft, die vielleicht 13, 14 Stammspieler hat, in Anführungszeichen, und dann auch drei, vier junge Herausforderer. Da musst du einen guten Mittelweg finden und das haben wir, glaube ich, gemacht.
Nur reicht ein Mittelweg zum echten Turnaround?
Ja, das ist die Frage, die man sich stellen kann. Stefan, wie mutig ist diese Kaderzusammenstellung von Julian Nagelsmann? Rückkehrer groß und dann noch viele Veränderungen.
Also ich finde die alle Nominierungen nachvollziehbar. Er hat da schon Veränderungen gemacht. Jungs nominiert von Stuttgart 4 Stück, die es absolut verdient haben, weil sie auf Strecke wirklich konstant sehr gute Leistungen gebracht haben. Ich finde, die einzige Personalie, wo wir ein bisschen drüber reden können, ist Goretzka, der sehr stabil, finde ich, ist, seit Wochen seine Form wiedergefunden hat, zentrale Rolle spielt bei Bayern München, dass er nicht nominiert wurde. Auf der anderen Seite hast du ihn als Backup noch in der Hinterhand, genauso wie Hummels, der nicht viel Spielzeit hatte bei Borussia Dortmund. Auch das finde ich nachvollziehbar, diese Entscheidung. Und was mich vor allen Dingen freut, ist, dass wir endlich mal auf dieser Stürmerposition, nämlich wirklich diese neuen, endlich mal ein bisschen Auswahl haben, die wir vor Monaten nicht hatten. Da haben wir nur über Füllkrug geredet. Und wen haben wir denn noch? Jetzt haben wir einen Undaf in dieser Position als Alternative oder sogar als zweiten Stürmer. Wir haben Bayer, der sich ins Rampenlicht gespielt hat, auch völlig gerechtfertigt. Also ich finde, diesen Kader, da trifft wirklich oder greift das Leistungsprinzip, weil alle, die nominiert wurden, wirklich über Wochen und Monate hinweg hervorragende Leistung gezeigt haben. Spannend wird es. Ich finde auch gut vom Julian, dass er direkt sagt, Ilkay bleibt der Kapitän. Spannend wird es wirklich die Torhüterfrage. Ne? Ter Stegen nach langer Verletzung wieder zurück. Ist in Form, wird nominiert. Da dieser Zweikampf zwischen Ter Stegen und Neuer, das wird, glaube ich, die schwierigste Entscheidung dabei, für, ne? Julian Nagelsmann.
Ja, okay.
Also, ich will da nochmal zum Mittelfeld was sagen. Also, noch, ich finde auch, dass das ein sehr mutiger Kader ist und auch richtig, weil Leistung zählt. Ich glaube allerdings, dass Goretzka jetzt, ich glaube mal, es musste Platz gemacht werden im Mittelfeld. Du hast jetzt mit Toni Kroos jemanden, der ist gesetzt. Du hast mit Gündogan den Kapitän, der ist ebenfalls gesetzt. Die beiden müssen harmonieren, weil beide spielen werden. Und das wird die Entscheidung sein. Und dafür wurde eben der Platz geschaffen und deswegen auch kein Goretzka. Toni Kroos darf auch keine Extrawurst bekommen. Wenn er nicht einschlägt in den beiden Spielen, muss man das auch klar ansprechen. Also ich traue ihm das zu, natürlich. Aber es ist jetzt doch sehr auf Toni Kroos alles abgestellt. Wie Ilkay Gündogan das findet, warten wir mal ab.
Ja, aber die Rollen sind verschieden. Ne? Also ja, hier musst du schon unterscheiden. Toni Kroos ist eher der, Stefan, für die Balance, für die Spieleröffnung zuständig ist und Ilkay ja der Offensivere. Also die werden sich jetzt nicht oft über den Weg laufen, weil die Rollen einfach verschieden sind. Der eine eher defensiv, der andere offensiv ausgerichtet. Also das ist jetzt nicht die Baustelle.
Ja. Wie siehst du denn den Kader, Michael? Also es geht ja auch offensichtlich ein bisschen um eine veränderte Hierarchie. Ja. Also den Eindruck hat mir zumindest Julian Nagelsmann gemacht, dass manche mit so einer Backup-Rolle eher besser zurechtkommen als zum Beispiel Mats Hummels, dass also auch solche Überlegungen da eben eine Rolle spielen für den Bundestrainer.
Also zunächst mal bin ich froh, dass Toni Kroos wieder da zurück ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass er eine sehr, sehr gute Europameisterschaft spielen wird und der Mannschaft Stabilität verleiht. Das Thema Gündogan, da sehe ich eher im Vergleich mit Wirtz, Musiala, Sané, wie die das vorne auflösen werden. Ne? Das wird eine Herausforderung sein. Und grundsätzlich stimme ich Stefan total zu. Alle die Nominierten, die haben sich das wirklich erarbeitet. Und die Stuttgarter, die vier Stuttgarter, sind wirklich das beste Beispiel dafür, dass Spieler, die sich jetzt auch in der Saison noch mal entscheidend weiterentwickelt haben, die konstant gute Leistung bringen, dass die nominiert werden. Also für mich ist die Geschichte auch rund.
Deine T-Online-These geht ja in eine ähnliche Richtung. Du sagst, dass nur ein Dortmunder mit Niklas Füllkrug dabei ist, dafür gleich vier Stuttgarter. für die Nationalmannschaft nominiert wird, ist logisch und richtig. Das nennt man Leistungsprinzip.
Ja, logisch, logisch deswegen, weil du siehst ja diese Schwankungen beim BVB in dieser Saison. Mhm. Nie wirklich konstant gut, sondern immer Höhen und Tiefen. Und das muss man an diesen Spielern festmachen. Süle, Schlotterbeck. Sie haben es halt nicht geschafft, konstant gute Leistung zu bringen, und dann kannst du sie auch nicht für die Nationalmannschaft nominieren.
Was für einen Zeitraum nimmst du denn daher als Bundestrainer? Hat ja auch du gesagt, Goretzka hat sich jetzt wieder stabilisiert, ja, hat jetzt 2-3 gute Spiele gemacht, das reicht aber dann
Es ist ja jetzt logisch, ne? Mit dem Start der Länderspiele gegen Frankreich und gegen die Niederlande bis hin zur EM-Nominierung musst du konstant gute Leistung bringen, um dich nochmal ins Blickfeld zu spielen. Das zählt für einen Gnabry. Das zählt vielleicht auch für einen Sané. Also die beiden, der eine nicht nominiert, weil gesperrt. Der andere kommt aus einer Verletzung. Das ist die Strecke, die du jetzt konstant gut spielen musst, mhm, um bei der EM dabei zu sein. Ist doch klar.
Oliver, wie siehst du den Kader? Auch natürlich die Tatsache, dass Robin Gosens nicht dabei ist, der wahrscheinlich sehr enttäuscht ist darüber, das ja auch schon so ein bisschen geäußert hat. Trotzdem zufrieden mit dem, was Julian da aufs Feld schicken wird?
Nein, man muss immer schauen. Ich glaube, es ist ja klar, dass es nicht einfach ist, so einen Kader zusammenzustellen. Und Leistungsprinzip finde ich grundsätzlich immer richtig und auch notwendig. Trotzdem muss man natürlich gucken, wenn man so argumentiert, wir haben trotzdem Borussia Dortmund und Bayern München im Viertelfinale der Champions League. Das ist Stuttgart nicht. Stuttgart ist in der Bundesliga richtig gut. Also Leistungsprinzip ist dann auch immer dahingehend zu bewerten, glaube ich, dass man einfach auch eine Strecke nimmt. Die momentane Form, man spricht hier von Flow, Neudeutsch anscheinend jetzt
Momentum.
Ja, so war Momentum. Flow habe ich jetzt gerade relativ häufig gehört. Mir ist immer
aber Flo, gezogen. Flo sitzt doch da.
Ja, aber ohne W.
Okay. Ja.
Ja. 3 Euro.
Nee. Ja, das muss ich auch sagen.
Ich gebe dir 3 Euro.
Mein Englisch war zu schlecht. Der Flow musste das
Flow.
Also zu besser. Robin Gosens noch mal ein Wort möchte ich auch sagen. Ich meine, er hat jetzt 6 Saisontore, einige Assists. Ich glaube, er ist bei uns unglaublich stabil mit den Sachen. Macht es wirklich gut. Ist auch in der Champions League in den Spielen sehr ordentlich gewesen. Seine Länderspiele, letztes Mal musste er absagen, weil sein zweiter Sohn geboren worden ist, war er nicht mit dabei. Ich war sehr überrascht, dass er nicht nominiert ist. Ich glaube, er auch. Aber, das hat Stefan richtig gesagt, muss er mit Leistung sich jetzt wieder anbieten. Okay, wir das hinnehmen und trotzdem, glaube ich, auf Strecke muss man schon auch beurteilen, am Ende, wie sieht mein Kader final für die Europameisterschaft aus? Und ich glaube, dass es jetzt auch ein Lehrgang ist, wo viele dabei sind, sich einfach auch mal zu zeigen.
Aber es ist ja fast auf der Linksverteidigerposition. Wie oft haben wir gesessen, haben gesagt, wir haben keine Außenverteidiger mehr, links wie rechts. Und es ist ja mittlerweile fast eine Luxussituation, dass einer jetzt wie Robin Gosens schon nicht mehr dabei ist. Du hast Jan-Niklas Beste, der spielt eine überragende Saison. Maxi Mittelstädt finde ich mit Chris Führich zusammen die beste linke Seite in der gesamten Bundesliga. Dann hast du den gestandenen David Raum. Also mit Gosens, du hast
durch Kimmich auf rechts auch die rechte Seite wieder.
Du hast praktisch gesetzt, wieder Auswahl auf den Außenverteidigerposition. Wann hatten wir das denn zum letzten Mal? Also ich finde das eine Luxussituation und in dem Fall ist es halt für Robin Gosens halt schlecht, aber wir sind noch im März, glaube ich.
Das ja als Motivation nehmen, zu sagen, genau. Wir haben noch ein paar
Spiele. Nein, absolut. Ich sage ja, so eine Zusammenstellung ist nicht einfach. Es gibt immer Argumente. Ich habe auch nicht gesagt, dass es schlecht ist. Für den Spieler jetzt momentan nicht nachvollziehbar, weil er auch eine ordentliche, für seine Verhältnisse, finde ich, in den letzten Wochen, auch eine sehr ordentliche Saison jetzt wieder spielt. Und trotzdem ist es eben so, wie Stefan sagt, nächsten Spiele frei. Ja.
Ja. Und wenn man uns so zuhört, dann werden wir Europameister, oder? Also ist doch...
Lieberknecht ist da noch gesagt.
Ja. Ja. Also das finde ich übrigens wirklich, wir sollten mit Optimismus und mit Vorfreude auch dieser Europameisterschaft entgegenblicken. Ne?
Und ist euch was aufgefallen eigentlich bei Alfred? Ja, Alfred setzt ein Statement hier für das neue Auswärtstrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja.
Und da auch.
Ja, da.
Da schaue ich ja die ganze Zeit drauf. Ich war ja heute nicht so dabei, geblendet, weil ich da immer drauf gucke.
Und da auch. Eins aber trotzdem noch mal zu Julian Nagelsmann. Ich fand eine sehr gute Pressekonferenz. Die Frage, ob er sich dazu hätte äußern sollen, dass er jetzt schon einen Vertrag unterschreibt, werden wir gleich diskutieren, oder dass er es gerne machen würde vor der EM. Wir hören erst mal rein, wie er das selber gesagt hat, auf seine mögliche Zukunft als Vereinstrainer dann wieder angesprochen.
Ich habe schon gesagt, am Ende, wenn ich vor der EM ein Vertragsangebot darlegen habe, mit dem ich zufrieden bin, wo ich sage, da fühle ich mich wohl und da sehe ich mich, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das vor der EM unterschreibe. Aktuell habe ich keinen Zettel darlegen. Demnach kann ich die Frage auch noch nicht beantworten. Sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas vor der EM passiert, ist gegeben. Stand jetzt ist aber die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass nichts vor der EM passiert. Das ist de facto so, da lüge ich auch nicht. Ich weiß nicht, wer Ihre Informationsquellen sind. Dass das mein Wunsch ist, die Zukunft zu regeln, ist, glaube ich, normal. Den habe ich, ja, den hat, glaube ich, jeder. Aber Stand jetzt liegt nichts da und demnach ist es noch sehr viel Utopie, über die wir sprechen.
Das heißt, Stefan, er hätte sich das auch sparen können, die Aussage.
Ja, und wir geben weiter zu Ruth.
Ah, danke, du gibst die Überleitungen jetzt schon.
Macht der hier schon ist die Regie? Ist das
Stefan, ja, aber das musst du noch lernen, du bist okay. Der Experte.
Aber wir haben
ich
doch
bin
auch
der Moderator, ja, okay. Die Regie ist da hinten ach hinter so, den
stimmt.
Kulissen.
Ja, stimmt. Da gehe ich aber gleich hin in der Werbung.
Und entschuldigst
nein, wir diskutieren ja auch über die Trikots, die Trikotfarbe. Es ist doch
nein,
wurscht.
Machen wir doch gar nicht.
Nein, ich sag nur, es wurde diskutiert in der letzten Woche. Pro, Contra, wer ist dafür, wer findet es toll. Es ist doch wurscht. Die Jungs sollen, egal in welchem Trikot, vernünftige Leistungen bringen, und zwar in den nächsten zwei Spielen, dass die Euphorie mal entsteht für eine gute EM. Und jetzt zurück.
Wir versuchen es nochmal, aber ich übernehme jetzt einfach mal, Flo. Ich glaube, das ist jetzt auch vielleicht angebracht. Genau. Aber zum Thema Euphorie, ich finde das schon schön zu lesen, dass wirklich im Moment viel Zustimmung herrscht. Also, dass da viele User und Fans sagen, das sieht gut aus. Zwei Drittel finden, dass Nagelsmann die richtigen Spieler ausgewählt hat. Und ein Drittel sagen, da sind zu viele neue. Wenn wir mal so ein bisschen durchgehen, was da geschrieben wurde, alles richtig gemacht, letztendlich wird es darum gehen, wieder ein Team auf den Platz zu bekommen. Das ist ja auch genau das, was Nagelsmann sagt, was er gerade schaffen will. Also wirklich auch zu gucken, wie geht das mit den Positionen überein. Hier sagt Britta allerdings, ihr fehlt da die Erfahrung in der Innenverteidigung. Sagt da, das ist irgendwie wie eine Klassenfahrt, Momentum reicht nicht für Titel. Wahrscheinlich fehlen ihr die Dortmunder, Hummels und Süle. Dann hätten wir hier noch... Nach langer Zeit wird endlich mal wieder nach Leistung nominiert. Vor allem die Stuttgarter werden dem Kader gut tun. Das Momentum der Spieler muss genutzt werden, um den größtmöglichen Erfolg zu bekommen. Und hier werden noch zwei Spieler ganz explizit genannt. 100% Zustimmung. Undav und Pavlovic haben es sich besonders verdient. Und bei Alexander Pavlovic, da war ja gestern noch die Sorge, wie sehr hat er sich verletzt. Das Auge war dick, er ist zusammengerasselt. Und Müller hat sich ein bisschen Spaß draus gemacht. Ne? Also das braucht man dann auch noch den Spott dazu vom Teamkollegen. Macht er eigentlich ganz gut nach. Ne? Letztendlich gibt es aber Entwarnung. Und wir sehen hier, die Bayern haben vermeldet. Zum Glück nichts Schlimmes passiert, sagt Alex selber. Vielen Dank für all die netten Nachrichten. Und das sieht doch dann wirklich gut aus, wobei das Auge noch dick ist und zu ist. Aber ich glaube, bis es dann mit der Nationalmannschaft losgeht, ist er wieder fit. Und jetzt, liebe Zuschauer, wollen wir natürlich nicht vergessen, wir haben Sie ja auch noch zu Hause am Dopaforum gefragt. Also das hören wir uns jetzt natürlich auch noch an.
Herr Nagelsmann hat Mut bewiesen, indem er 12 Leute nicht mehr nominiert, die in der Vergangenheit auch nicht die richtige innere Haltung zur Nationalelf, sprich Stolz, für Deutschland spielen zu wollen, haben.
In dem jetzigen Zustand der Nationalmannschaft so viele Neulinge reinzuholen, ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
Also ich finde es überragend, was der Julian Nagelsmann gemacht hat.
Herr Nagelsmann hat Mut bewiesen, indem er 12 Leute nicht mehr nominiert, die in der Vergangenheit auch nicht die richtige innere Haltung zur Nationalelf, sprich Stolz, für Deutschland spielen zu wollen, haben.
In dem jetzigen Zustand der Nationalmannschaft so viele Neulinge reinzuholen, ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
Also ich finde es überragend, was der Julian Nagelsmann gemacht hat. Endlich ist mal ein Aufbruch zu sehen. Es wird komplett nach Leistung aufgestellt. Spieler wie Andrich oder Beste gehören auf jeden Fall da rein. Ich finde es überragend, dass der auch die vier Stuttgarter hier nominiert, weil die einfach super performen.
Soweit also Ihr Meinungsbild von zu Hause. Und unser Meinungsbild haben wir ja auch durchaus rübergebracht. Wir hören gleich Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg sprechen, auch über mögliche Nachfolgekandidaten von Niko Kovac, der heute Morgen entlassen wurde. Wolfsburg hat sich also getrennt vom Trainer. Das nach einer kurzen Pause. Und jetzt aufpassen, Sie können was gewinnen. Ich drücke wie immer die Daumen. Bis gleich. Willkommen zurück im Hilton am Flughafen in München. Zur nächsten Runde das Stahlwerk Doppelpass. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, Sie werden es mitbekommen haben. Trainerentlassung in Wolfsburg heute Morgen. Man hat sich getrennt von Niko Kovac.
Und unser Kollege Niklas Löwendorf, den wir vorhin auch schon zugeschaltet hatten, hatte die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer Sport der Wölfe zu sprechen, mit Marcel Schäfer. Bitte schön.
Marcel Schäfer, heute ist die Entscheidung final verkündet worden. Sie trennen sich von Niko Kovac. Vielleicht können Sie die Beweggründe nochmal erläutern.
Ja, wir haben uns nach dem Spiel gestern zusammengesetzt, nicht nur das Spiel, weil ich glaube, wir sind in einer Situation, wo man das Augsburg-Spiel nicht mehr isoliert betrachten kann, sondern auch unsere gesamte Entwicklung in den letzten Wochen aufgearbeitet, besprochen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine Trennung vornehmen, weil wir einfach einen neuen Impuls brauchen.
Wie lief das Gespräch ab mit Niko Kovac?
Ich habe das immer sehr geschätzt in der ganzen Zusammenarbeit, dass unsere Zusammenarbeit von großem Vertrauen geprägt war. Wir haben sehr akribisch zusammengearbeitet. Es war sehr intensiv und selbstverständlich haben wir alles dafür getan, dass wir auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit haben. Aber in den letzten Wochen war es einfach so, dass wir zum einen die Art und Weise nicht so umsetzen konnten, wie wir uns das vorgestellt haben auf dem Platz, zumindest nicht in Gänze. Und wir haben auch die Ergebnisse nicht geliefert. Da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden. Und deshalb waren unsere Gespräche, unsere Zusammenarbeit sehr vertrauensvoll, die Gespräche sehr offen, sehr ehrlich und zu jeder Zeit sehr angenehm.
Hätten Sie sich gewünscht, dass es bis Sommer noch durchgeht und dass man dann einen Cut macht?
Ich hätte mir immer eine langfristige Zusammenarbeit gewünscht. Ich glaube, jeder Verein strebt nach Konstanz. Jeder Verein strebt auf gewissen Positionen, sage ich mal, auch, dass man durch schwierige Phasen durchgeht. Und das haben wir gemeinsam probiert. Wir haben es gemeinsam versucht mit voller Überzeugung. Man muss aber auch zu der Erkenntnis kommen, dass wir es in den letzten Wochen einfach nicht geschafft haben, dass wir die Ergebnisse nicht geliefert haben. Und Fußball ist und bleibt einfach ein Ergebnissport. Und deshalb haben wir einfach jetzt eine Entscheidung getroffen, weil wir eben zu dem Entschluss gekommen sind, dass aufgrund dieser letzten Wochen die Mannschaft jetzt einen neuen Impuls braucht.
Nun gab es in diesem Jahr, Kalenderjahr noch keinen Sieg. Würden Sie im Nachhinein sagen, Sie haben zu lange an Niko Kovac festgehalten?
Im Nachhinein, wenn alle Karten auf dem Tisch liegen, dann ist es immer leicht, die Situation zu bewerten. Wir sind grundsätzlich Menschen, die aus Überzeugung handeln und wir haben zu jeder Zeit den Glauben gehabt, dass wir gemeinsam den Turnaround schaffen. Wir haben zu jeder Zeit versucht, die Kräfte zu bündeln, den klaren Fokus auf den Spieltag zu haben. Das haben wir Woche für Woche probiert. Verstehe natürlich dann auch die Kritik, dass man sagt, vielleicht zu lange, aber wir haben es aus Überzeugung getan. Jetzt sind wir zu dem Entschluss gekommen, eben eine Entscheidung zu treffen. Und die ist für uns dann auch die richtige.
Wie sieht denn der Plan für die nächsten Tage und Wochen aus? Was für ein Profiltrainer suchen Sie? Ist das eine Interimslösung oder suchen Sie am liebsten schon einen Trainer, der langfristig übernimmt?
Ja, die Gespräche führen wir natürlich und selbstverständlich, wie es mit Niko auch der Plan war, versuchen wir natürlich immer eine langfristige Lösung anzustreben.
Ist Ralf Hasenhüttl ein Name, mit dem Sie sich beschäftigen?
Wie Sie sich vorstellen können, ist es wie in einer Transferperiode. Ne? Da werden relativ viele Namen gehandelt. Das ist auch Ihre Aufgabe, das zu tun und das zu befeuern, aber sicherlich nicht unsere. Wenn wir eine Lösung haben, dann werden wir die finalisieren und werden die selbstverständlich dann auch kommunizieren.
Abschließende Frage, wie war denn das Verhältnis hinten raus mit Niko Kovac und der Mannschaft? Hat er die noch erreicht oder war das dann eben auch der Grund, warum die Entscheidung so getroffen wurde?
Das wird natürlich immer hergenommen, aber ich glaube, dass jeder, der zum Beispiel gestern wieder mal im Stadion war und die erste Halbzeit gesehen hat, da muss man schon sagen, dass die Mannschaft dem folgt, dass sie versucht, die Dinge umzusetzen. Wir haben es aber leider nicht geschafft, das 2-0 zu machen. Und das ist etwas, was sich so wie so ein roter Faden durch die Saison zieht. Ich glaube, wir haben jetzt nach Führung 20 Punkte abgegeben, weil wir es immer wieder versäumen, sage ich mal, trotz zahlreicher Torchancen, wie gestern auch im Spiel gegen Augsburg, das 2-0 zu machen, was ja irgendwo auch ein ganzes Spiel verändert. Dass wir dann noch einen Platzverweis kassieren und ein 1-1, das extrem bitter war, gerade in unserer Situation. Ich glaube, das ist dann irgendwo mehr als verständlich, dass der eine oder andere vielleicht mal kurz den Kopf unten hat. Aber die Einsatzbereitschaft spreche ich keinem unserer Spieler ab und deshalb sind sie Niko Kovac auch gefolgt.
Soweit also Marcel Schäfer und ich habe die 3 Euro schon gegriffen, weil er hat gesagt, Fußball ist ein Ergebnissport und das ist nun mal eine Phrase und wir brauchen immer Geld hier bei uns im Schweinchen. In dem Fall übernehme ich das mal. Ralf Hasenhüttl, der Kollege Niklas Löwendorf hat danach gefragt, die Kollegen vom Kicker schreiben schon, es sei kurz vor dem Abschluss. Ist das ein Mann, der das Profil mitbringt, den VfL Wolfsburg ja wieder in andere Regionen zu führen?
Ist auf jeden Fall ein Trainer mit hoher Qualität, der
mit dem man sich beschäftigen muss anstelle von VfL Wolfsburg. Aber ich habe ja eben schon mal kurz angesprochen, Urs Fischer wäre für mich auch definitiv ein Kandidat, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen muss. Aber ist Aufgabe von Marcel Schäfer und er wird sich sicherlich mit interessanten Kandidaten jetzt treffen müssen.
Und wahrscheinlich haben Sie schon gesprochen vorher, man lässt es ja nicht so auf sich zukommen. Bo Svensson ist auch noch genannt worden, aber Hasenhüttl scheint sich zu verdichten. Würdest du dich freuen, wenn er in die Bundesliga zurückkehrt?
Ja, ich meine, er hat ja sehr, sehr gute Arbeit geleistet bei RB und vor allen Dingen dann auch in der Premier League. Also ist mit Sicherheit ein Trainer, der eine Bundesliga trainieren und führen kann, keine Frage. Ich fand das Interview sehr gut, weil er hat sehr ausführlich alles beantwortet, auch logisch beantwortet. Ich bin auch immer eher ein Freund davon, auch in schwierigen Phasen mal an den Trainer festzuhalten und mit ihm auch mal durch so eine Phase durchzugehen. Jetzt am Ende des Tages ist es leider so, dass Nico gehen musste. Ob es jetzt Ralf Hasenhüttl wird, ich kann nicht in eine Glaskugel gucken, ehrlich.
Aber wir können ja mal nach Wolfsburg schalten zu unserem Reporter Niklas Löwendorf. Inwiefern sind die Nachrichten zutreffend, dass sich das sehr stark auf Ralf Hasenhüttl verdichtet gerade?
Ja, Marcel Schäfer hat es bei uns im Interview gesagt, wir sind dafür da, ein bisschen die Gerüchte einzuordnen und das ist eben Ralf Hasenhüttl. Das ist die heißeste Aktie hier für die Nachfolge von Niko Kovac. Es deutet vieles darauf hin, dass er dann eben hier diesen Posten übernehmen wird. Er ist frei, verfügbar, er kann sofort einsteigen. Also unserer Info nach soll jetzt auch schon in der Länderspielpause ein Nachfolger gefunden werden, also recht zeitnah. Und Ralf Hasenhüttl, ja, ist die heißeste Aktie.
Und Oliver, es ist ja vor so einer Länderspielpause eigentlich immer, sagen wir mal, in so einem schlechten Fall, wenn du dich trennen musst, dann doch der richtige Zeitpunkt in der Regel, weil du dann die Möglichkeit hast, was zu fixieren. Viele Spieler sind eh weg und dann kannst du wieder aufbauen.
Das ist so und sie spielen, glaube ich, das nächste Spiel jetzt in Bremen und in der momentanen Situation ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man eben die Möglichkeit hat, auch die Mannschaft kennenzulernen, sie ein bisschen auf dieses Spiel, was dann auch sehr wichtig wird, vorzubereiten.
Niklas, dann danke ich dir für deinen Einsatz heute in Wolfsburg. Wir sagen Tschüss und liebe Grüße aus München. Danke dir, Löwi. Und wir machen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass mit einer Szene, die du aus nächster Nähe miterlebt hast. Am Freitagabend das Spiel Köln gegen Leipzig. Da gab es nicht nur einen Flaschenwurf, sondern unsägliche Sprechchöre von Seiten der Kölner Fans gegen RB Leipzig und nicht nur gegen RB Leipzig, sondern gegen ganz Ostdeutschland. Marco Rose hat sich danach auch sehr deutlich geäußert und wir wollen das hier in der Runde dann auch noch mal einordnen. Nach einer ganz kurzen Pause melden wir uns zurück mit dem Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück im Hilton zum letzten Akt des heutigen Stahlwerk Doppelpass. Ja, die Bayern haben gestern gewonnen. Heute spielen dann auch die Leverkusen in Freiburg. Dortmund zu Hause gegen Frankfurt. Wenn wir schauen, was da die Tabellenkonstellation ergibt. Nach Ende dieses Spieltags und begonnen hat dieser Spieltag Freitagabend mit einem Spiel in Köln. Leipzig hat 5-1 gewonnen in Köln, aber worüber wir jetzt sprechen, ist das Verhalten von Kölner Fans, die da sehr lautstark skandiert haben, wir hassen Ostdeutschland. Du als Rheinländer, wie hast du das empfunden?
Als Kölner. Ich wohne einen Kilometer weg vom Stadion. Ich war da und ich liebe die Atmosphäre da. Beste Vereinslied der Liga. Und auf einmal stößt mein Sohn mich an, sagt mir, Papa, hörst du, was die da singen? Der war völlig schockiert und ich muss sagen, ich habe mich geschämt in dem Moment. Das ist der Stadt, das ist dieser Stadt unwürdig. Dieses Verhalten ist unwürdig.
Martin, du hast das Spiel kommentiert?
Ich habe das Spiel kommentiert und ich war wie vor den Kopf geschlagen, weil für mich ist Köln, ich komme nicht aus Köln, aber die toleranteste und weltoffenste Stadt, die wir in unserem Land haben. Und dann so viele überragende Fans hat dieser Verein, eine ganz tolle Atmosphäre und einige wenige, Entschuldigung, dass ich das sage,
aber so ganz wenige waren es leider nicht, ne?
Nein, es waren ein paar hundert, das ist das Problem, es waren nicht einzelne, es waren ein paar hundert Vollidioten, ruinieren den Ansicht des gesamten Vereines und das ist wie du es schon sagst, das war komplettes Fremdschämen.
Aber wir schämen uns schon lange. Wir schämen uns schon seit Jahren. Und wir sagen seit Jahren, da sind ein paar Leute nur. Und wir tun nie was.
Ja, was willst du denn machen?
Ich sage dir, der die Flasche geworfen hat, den kann man über Video festhalten.
Ja, es geht aber Außerdem, wir hassen Ostdeutschland.
Na, es geht um alles. Es geht um diese Kurven, die in dem Fall alles zunichte machen, was andere aufgebaut haben. Und, ganz kurz nur. Und was ich auch nicht verstehe, wenn denn diese aktive Fanszene so toll ist, warum gibt es in diesen Kurven keine Selbstreinigung? Warum werden diese paar Idioten, für die ihr euch schämt, nicht mal genommen und den Ordnungskräften übergeben? Und zu sagen, das sind sie, die Flaschen geworfen haben. Findet alles nicht statt.
Sicher ein Aspekt, aber vielleicht nicht ganz der zentrale, denn ich rechne grob 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist das schon unglaublich, dass sowas noch gesungen wird.
Ja, ist natürlich für einen Verein wie Union Berlin besonders beschämend eigentlich, wenn ich so etwas höre. Aber es zeigt einmal mehr, das muss man immer wieder klar sagen, auch wenn es eine Minderheit ist oder eine größere Minderheit, es ist so. Ja, Marco Rose hat überragend reagiert, muss ich auch mal sagen, in der Pressekonferenz.
Hören ganz gleich an,
klasse Statement. Aber es zeigt einmal mehr, und das ist das Schlimme, die Dummen sterben nicht aus.
Und Waldus gerade angesprochen hast, wir wollen uns diese Aussagen von Marco Rose, gebürtiger Leipziger, Ostdeutscher, der aber dafür plädiert, nicht zu spalten, sondern zu vereinen, und das finde ich großartig.
Aber mir wäre schon wichtig zu sagen, dass es auf gar keinen Fall darum geht, jetzt irgendwie nochmal zu spalten, sondern die Leute, die das noch nicht so gut kennen da drüben bei uns, die sollen kommen. Es gibt da ganz viele coole Menschen, so wie hier. Es gibt ein paar Idioten, so wie hier. Also am Ende ist eigentlich alles sehr, sehr ähnlich. Und deswegen, glaube ich, haben wir irgendwann auch die Mauer abgerissen, auch in den Köpfen. Und nochmal, also nicht zu viel reininterpretieren. Ich glaube, dass hier ganz, ganz viele Menschen, die hier sitzen und auch da draußen sind, die da schon die richtige Haltung und Einstellung haben. Und an denen sollten wir uns hochziehen. Die sollten die anderen vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Und dann machen wir einfach weiter.
Finde ich extrem stark, wie er sich da geäußert hat. Kann man nur unterschreiben, was er da gesagt hat. Und Ruth, wir haben ja die ganze Sendung hier schon dieses Trikot und den Ball liegen. Es war ja ein Aktionsspieltag der Bundesliga Together. Stop Hate, be a team. Das passt eigentlich zu dem, was wir gesehen haben. Eben. Es ist leider Gottes immer noch viel Hass unterwegs in den Stadien, aber natürlich auch im Netz.
Aber das ist ja genau der Punkt, darum ging es ja an diesem Aktionsspieltag und geht es immer, um ehrlich zu sein. Also Stop Hate für den Zusammenhalt, gegen Diskriminierung, und da kann man eben nicht genug darauf hinweisen. Deswegen war es ja auch paradox, dass dann genau an so einem Spieltag diese Ausschreitungen passieren. Aber das war sehr sichtbar in allen Stadien, was schön ist, also ein wichtiges Zeichen. Das konnten dann auch die Vereine nach ihren eigenen sozialen Engagements auch noch auslegen. Union Berlin zum Beispiel hat ja Eisern für Menschlichkeit dann auf den Aufwärm-Shirts, um da geflüchteten Menschen beispielsweise zu helfen. Aber insgesamt einfach aufzurütteln für Vielfalt, für Akzeptanz und eben zusammenzuhalten und nicht zu spalten und nicht zu diskriminieren. Das war eben ganz wichtig jetzt an diesem Spieltag und parallel zur Internationalen Woche gegen Rassismus. Das sei nochmal erwähnt, deswegen haben wir hier auch in der Sendung das Trikot und den Ball liegen. Und jetzt, wie gewohnt, ja, sehr gerne. Und zum Abschluss bin ich auch immer hier in der Runde, um die Spenden vorzulesen. Der Zettel ist voll. Ich beeile mich, wir sind, glaube ich, schon spät. Also, vielen Dank an Weltumläufer Manfred Kenner vom TSV Wilsbach, Christiane und Uwe aus Obertshausen, OFC-Fanclub Remedy aus Obertshausen, Old Boys aus der schönen Blütenstadt Leichlingen. Dann haben wir ein Geburtstagskind, 50. Geburtstag von Saskia Kotsch. Herzlichen Glückwunsch, Schalke-Fanclub Blau-Weiße Hammer e.V., die Margus aus Keveler, Sarah und Möschi, Dirk und Yvonne Gerresheim. Maximsche Preußen-Fans mit Grüße an Bernie, Markus und Simone Rall und Karl und Hildegard Schur. Vielen Dank an alle, die gespendet haben.
Vielen Dank, Ruth, vielen Dank Ihnen für die Spenden. Vielen Dank, dass Sie
unserer Runde heute gefolgt sind. Danke allen, die teilgenommen haben. Hat sehr viel Spaß gemacht, war wieder viel drin. Am kommenden Wochenende hat die Bundesliga Pause, aber wir schauen natürlich sehr interessiert auf das erste Länderspiel dieser Länderspielphase. Frankreich gegen Deutschland am Samstagabend und am Sonntagmorgen reden wir dann hier im Stahlwerk Doppelpass darüber, unter anderem mit Welt- und Europameister Andi Möller. Freue mich drauf, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und empfehle mich für diesen Sonntag. Bis ganz bald. Tschüss und auf Wiedersehen.